Hallo Internet, hier ist die nächste Folge des Animex Podcasts und ich bin zwar der Tobias, bin aber nicht irgendwie krank oder so, ich bin nämlich der andere Tobias, nämlich der Galli, hallo, ich darf euch heute mal begrüßen und bei mir ist die altgediente Podcast-Kollegin die Anita.
Ja, hallo.
Und wir haben zwei Gäste heute, nämlich einmal die Kumu.
Hallo.
Und die Kuchi.
Hallo.
Und ja, wenn ihr hört Kumu und Kuchi, dann könnt man vielleicht schon erraten, um was geht's. Ja, es könnte vielleicht um Cosplay gehen. Wer hätte es gedacht? Genau. Es gab vor ein paar Wochen inzwischen schon im Twitter den tollen Hashtag Cosplay vor 2010. Und bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, Mensch, da könnte man noch mal einen Podcast draus machen, um ein bisschen so die deutsche Cosplay-Geschichte aufarbeiten. Das soll jetzt nicht irgendwie ganz groß wissenschaftlich werden, aber ich dachte mal, mit so ein paar Leuten, die schon länger dabei sind, lohnt sich es darüber zu reden. Genau. Und da haben wir uns gedacht, setzen wir uns doch mal zusammen und hören uns so ein paar Geschichten an. Was meint ihr denn, wann es ungefähr losging mit Cosplay in Deutschland?
Also ich persönlich habe erst 2002 zum allerersten Mal echte Cosplayer auf der Animagic gesehen, aber habe natürlich schon vorher in den Sailor Moon Magazin oder in der Animania Fotos von Cosplayern gesehen. Aber weiß nicht, ich denke, auf der Neo Moon ging es so richtig los dann, oder?
Ich denke auch, dass die Neo Moon ein ganz wichtiger Zeitpunkt war. Mein erster Kontakt mit der Cosplay-Szene, falls man das schon so nennen konnte, war ja, glaube ich, damals größtenteils so die Münchner Anime-Szene, war 1999 auf den SMOF-Treffen, die dann später zu den Animex-Treffen wurden. Das war kurz nach der Neo Moon und da gab es schon Cosplayer, die sich noch nicht als solche bezeichnet haben. Aber damals hat man sich schon ganz gerne verkleidet nach den Möglichkeiten, die man eben hatte. Da war ganz groß dabei damals Pokémon, das gerade neu im Fernsehen angelaufen war und natürlich Sailor Moon war der große Burner. Und da gab es immer Leute, die sich verkleidet haben. Das hat schon mit dazugehört.
Weil du es gerade angesprochen hast, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ab wann hat man das denn selber als Cosplay bezeichnet?
Das ist eine ganz spannende Frage eigentlich. Denn Cosplay hieß es sehr lange nicht, auch wenn in Zeitschriften wie der Animania, die eigentlich damals wirklich marktführend war und für uns auch relevant war, schon von Cosplay gelegentlich die Rede war, war es für uns auch häufig noch Verkleiden.
Ja, das stimmt. Also ich habe es auch immer anfangs noch, wir machen ein Kostüm, wir tragen Kostüme, aber richtig als Cosplay, glaube ich, 2004 oder so, glaube ich, fing das erst so richtig an, dass der Begriff da war.
Mhm. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich glaube, das war schon ein bisschen früher, also zumindest so in meiner Feststellung. Auf der Animagic 2000, da gab es ja einen Cosplay-Wettbewerb. 99 hieß es noch Kostümwettbewerb und 2000 hieß es Cosplay-Wettbewerb. Aha. Und ich glaube, damit muss irgendwie eine Wende gekommen sein.
Dann haben wir es ja schon.
Doch, ja, das hieß von Anbeginn Cosplay. Mhm. Oder fast von Anbeginn. 99 war ich nicht. 2000 war dann meine erste und 2001 war ich dann auch im Cosplay. Und da hieß das schon Cosplay-Kostüm, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Nicht Cosplay-Kostüm, sondern Cosplay-Wettbewerb.
Ja, aber man sagte auch Cosplay-Kostüm zum Teil, das war auch schon bezeichnet für den Übergang eigentlich, weil es ist ein Cosplay-Kostüm und nicht ein Faschingskostüm, aber es ist trotzdem ein Kostüm, kein Cosplay.
Ich weiß nicht, bei uns im Norden war es noch nicht so früh. Also ihr seid ja so ein bisschen aus München, ich habe in Norddeutschland angefangen, da war es wirklich noch Kostüm unter uns.
Das war damals, war aber auch der zentrale Anlaufpunkt, wirklich die Animagic, weil es gab nichts anderes. Die Konichi kam ja erst 2002 dazu. Und ich weiß noch, ich bin auf die erste Animagic gegangen, um jemanden aus München kennenzulernen, um dann zu den Animex-Treffen dazu zu stoßen. Also das war schon sehr lustig.
Bist nach Koblenz gefahren, um jemanden aus München kennenzulernen?
Nee, nicht um, aber ich habe jemanden aus München kennengelernt, der dann gesagt hat, hey, komm doch mal vorbei. Die war da zwar nie auf den Animex-Treffen, aber die kannte halt irgendwie die Leute und dann war ich da halt, ja.
Das war noch die Zeit, ich habe es in den Tweets damals gelesen, als meine Mutter dachte, das ist nur eine Phase. Ja, das war
das. Das dachten alle mit, ja.
Hat nicht immer funktioniert.
Also meine Mama fand das immer toll, weil wir hatten eben keine Nähmaschine, sondern ich wollte dann quasi eine, weil so per Hand war es irgendwann nicht mehr cool. Und dann hat die mir immer ihre Hosen gegeben und gesagt, Kind, nähm mal um.
Genau, so war es bei mir auch. Ja. Ich habe dann von dem Opa eine Nähmaschine geschenkt bekommen, habe mir mit den Burda-Magazinen das Nähen beigebracht und dann musste ich auch die Hosen kürzen.
Ja, ich denke auch, über ganz viele ging es über die Eltern oder die Oma. Ich kannte dann über den TNS auch jemanden, der schon mit dem Nähen sehr gut dabei war. Und so hat man sich dann langsam daran herangetastet. Mhm. Und es hat auch teilweise schon Jahre gedauert, bis sich da wirklich viel getan hat.
Ja, das war, glaube ich, auch noch sehr abstrakt. Da hat man nicht wirklich so einen Schnitt gehabt, wo man, also wie heutzutage, wo es so ein ein monatliches Magazin gibt, wo es einfach so Standardschnitte drin gibt, ja, sondern man hat halt irgendwas aufgemalt auf Zeitungspapier und das hat man dann zusammengenäht. Und das hat meistens gut ausgesehen, wenn man es angehabt hat, ja.
Also ich habe angefangen mit diesem, mein erstes Schnittmuster, das war dieses Sailor Moon Faschingskostüm, selber machen Kostümheft. Und das habe ich gekauft damals und da war auch so ein Matrosenkragen-Schnittmuster drin. Das habe ich heute noch.
Ja, ich glaube auch, dieses Magazin war für die Leute, die damals angefangen haben, auch ein ganz guter Hinweis darauf, man kann das machen. Und für ganz viele dann auch der Anreiz für die Idee, hey, vielleicht will ich das auch mal machen und das mal ausprobieren. Und damals gab es noch viele Tipps, die waren dann zum Beispiel mit Krepppapier oder solche Geschichten. Das war nicht dafür gedacht, dass man das auch nur nahe mit einem Cosplay vergleichen könnte.
Ja, das waren war eher so Tipps, Fasching. Die waren einfach zum Verkleiden. Da wird so ein Rock zusammengeklebt und so, wie man diese Röllchen von den Sailor Moon Armen zusammenkleben kann. Also da war jetzt nicht so viel mit Nähen, sondern eher, wie bastel ich?
Ja gut, war auch damals zumindest Zielgruppe ja auch noch jüngere Kinder, würde ich mal behaupten. Und
naja, jung, ich war 11.
Ja, zumindest so, dass du jetzt deine Mutter dich vielleicht nicht alleine in die Nähmaschine lässt. Ja, ja. Genau. Ja, ist dann natürlich die Frage, ob die Verlage oder die Redakteure dieser Zeitschriften zumindest davon gewusst haben, dass in Japan und USA sich Leute ernsthaft verkleiden oder ob sich dieses einfach ausgedacht haben. Hey, es ist bald Fasching, mach mal irgendwas mit Sailor Moon.
Also es war so, dass die Chefin des TNS damals sehr involviert war mit dem Erhaber Verlag, der die Sailor Moon Magazine rausgegeben hat und viele Inhalte davon selbst gestellt hat. Dabei gab es zum Beispiel diese Liederseite mit den japanischen Texten, die übersetzt wurden, die kamen immer von ihr. Und auch diese Zeitschrift mit dem Kostümteil, da gab es schon Einflüsse drauf. Hm. Und dass es immer wieder Berichte gab, dass Sailor Moon auch außerhalb von Deutschland oder zumindest irgendwo im Erwachsenenbereich relevant sein könnte, Convention-Berichte, die kamen von ihr. Und da sind wahrscheinlich schon die ersten Anreize in diese Richtung irgendwie gekommen. Aber das war natürlich sehr subjektiv und von einzelnen Personen abhängig, dass sowas passieren konnte.
Also ich habe damals in den ersten Animania-Ausgaben auch immer voll gerne die Convention-Berichte gelesen. Vor allem, wenn es auch so Berichte aus dem Ausland waren und dann halt die Kostüme zu sehen waren. Das hat mich immer damals total fasziniert, weil ich kam aus meinem Dorf wenig raus, konnte nur eine Con besuchen im Jahr, das war die Animagic. Und da habe ich alle Informationen aus dem Heften aufgesaugt, weil wir auch kein Internet hatten bei uns.
Ja, es gab ja auch im Internet noch nicht wirklich die Inhalte. Also, dass es in Japan eine Kultur zu diesem Thema gibt oder auch mit dem großen Interessenbereich Sailor Moon damals, dass da in Japan richtig viel los war mit den professionellen Musicals und sowas, da gab es keine Möglichkeit, sowas herauszufinden. Das Internet war damals ja im Vergleich zu heute absolut leer und irgendjemand musste die Inhalte hier reinstellen und Informationen aus Japan zu bekommen, war damals eigentlich nicht möglich, außer über die Animania, welche Leute waren, die irgendwie Ahnung hatten aus irgendwelchen Gründen.
Ich würde auch sagen, also jetzt nicht nur bei Cosplay allgemein, ich denke mal, dass die Animagic, vor allem am Anfang gleich die ersten beiden, die haben die Szene so richtig losgestartet, muss man schon sagen. Also da haben sich alle gegenseitig irgendwie angesteckt, eben zum Beispiel mit Cosplay, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Also so eine Convention mal zu erfahren, ganz am Anfang, das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der sich an seine Convention-Anfänge erinnert. Das war wie so ein Rausch. Du lernst ganz viele Leute kennen, die das Gleiche mögen wie du. Und du lernst ganz viele Sachen kennen, die du vorher nicht kanntest. Und das ist einfach eine Wahnsinnserfahrung, die auch dazu beiträgt, dass man dann immer weiterhin gegangen ist und nicht sagt, ja, habe ich jetzt mal gemacht, brauche ich jetzt nicht nochmal. Und dadurch wird sich viel verändert haben.
Ich glaube aber tatsächlich, das ist auch heute noch so. Also wenn jetzt jemand heuer zum ersten Mal auf seine Konichi geht oder auf seine Animagic geht, dann glaube ich, dass der auch noch eben auf einmal in eine neue Welt reingeschmissen wird, mit ganz vielen Menschen und dann lernt man die ganzen Fans kennen.
Auf alle Fälle. Aber ich lese auch heute von Leuten, die sagen, ach so eine Con, da traue ich mich trotzdem nicht hin, weil da kenne ich ja keinen.
Ja, ich glaube, das ist auch eine gemeinsame Erfahrung von ganz vielen. Dass man am Anfang erstmal Hemmungen hat und dann feststellt, dass die Leute auf einen zugehen. Und das kann man ja auch heute noch beobachten, wenn man sich auf einer Con mal umsieht, wie Leute ihre ersten Con-Erfahrungen machen. Ich glaube auch, wie Anni sagt, das deckt sich immer noch mit damals. Da hat sich nicht viel verändert.
Ja, vor allem gibt es ja auch die entsprechenden Events. Es gibt Twitter, Hallo an die Welt, alle, die SNK-Cosplayen, treffen sich jetzt im Garten oder sowas.
Ich glaube, das findet sich dann schon zusammen. Es ist einfacher geworden, so auf die Leute zuzugehen oder auch eine Veranstaltung zu finden, die jetzt nicht gerade hunderte von Kilometern vom Heimatort weg
ist. Aber ich würde schon sagen, dass heutzutage auch noch so ist, alleine einfach so auf eine Con gehen, da gibt's schon, da musst du schon ein bisschen zu den Mutigeren gehören. Ohne, dass du irgendwelche Kontakte vorher hast, einfach mal so hinschauen, macht jetzt auch nicht jeder. Also,
musst jemanden haben, der dich mitnimmt und dich einführt.
Genau.
Ja, das ist auch die Regel, das hat man früher ja auch gemacht. Ja. Ich bin auch mit meiner Schulfreundin auf eine Con gefahren, nicht alleine, weil mit 15 hätte ich mich auch nicht getraut. Ja? Ich weiß nicht.
Okay, jetzt hat man so die New Moon. Das muss man vielleicht noch kurz erklären, was das war, weil das kennt vielleicht wirklich nicht jeder. Das war, ich sage jetzt mal, eine ganz kleine, eine der allerersten Conventions, die es überhaupt gab, von Fans organisiert, in vor den Toren Münchens, in einem kleinen Ortchen namens Zorneding. Wie viele Leute werden da gewesen sein? Ist, ich glaube, mal 100?
Ja, 100, ja. 150.
Ja, in sowas. In
einer kleinen Fahrhalle.
Also es war im Wesentlichen, also es sollte eine Sailor Moon Convention sein, aber es war dann natürlich schon zu dem Zeitpunkt auch so, dass dann jeder daherkam, hey, es gibt auch andere tolle Anime. Und da haben sich halt auch schon einige Leute kennengelernt. Und da gab es eben auch den ersten Auftritt der TNS, muss man vielleicht auch mal sagen. Und die blieben ja dann doch erstmal eine Zeit lang zumindest eine von ganz wenigen Showgruppen, oder? Ich glaube, das richtige Showgruppenboom kam ein bisschen später.
Der kam sehr spät, ja, verhältnismäßig sehr spät. Für viele Leute trotzdem sehr früh. Also, dass der TNS die einzige Showgruppe in Deutschland war, das ging bis ungefähr 2002. Dann kam Yume, die war die zweite Showgruppe, und Nansens, die sich, glaube ich, sogar noch ein bisschen vor Yume gegründet haben. Und mit Nansens und Yume waren wir lange Zeit die einzigen. Es gab nur drei Showgruppen. Und dann gab es eine Zeit, in der sich sehr, sehr viele gegründet haben. In zwei Wellen, kann man das sagen. Die eine Welle war so um 2004 herum mit einigen Gruppen, die sich tatsächlich ein paar Jahre lang gehalten haben, von denen aber auch heute niemand mehr übrig ist, glaube ich. Und in einer zweiten Welle, die so um 2005, 2006 kam, von denen auch einige Gruppen heute noch aktiv sind. Aber lange, lange Zeit waren wir wirklich die Einzigen und haben da eigentlich so einen kleinen Traum gelebt, kann man sagen. Wir waren völlig allein auf weiter Flur und konnten auch uns, wenn man es jetzt mal auf Cosplay bezieht, auch da sehr austoben. Denn es gab ja die Möglichkeit, auf der Bühne aufzutreten in einem Kostüm deines Lieblingscharakters. Wir waren alle Sailor Moon-Fans, so haben wir uns gegründet. Und da Geschichten zu erzählen, das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis und für mich auch mein Anfang im Cosplay. Auf jeden Fall und lange Zeit auch das Einzige, was ich im Cosplay gemacht habe. Was ich außerhalb vom TNS gecosplayt habe, war das erste Mal 2005. Da muss ich sagen, da war ich ja schon 6 Jahre in der Szene. Also war das für mich schon ein ganz schön langer Zeitraum.
Okay, also sprich Showgruppen war dann eine Möglichkeit, zumindest für einige Leute dann ein Cosplay noch mehr, irgendwie mehr zu geben, als einfach nur ein Kostüm zu schneidern und vielleicht mal zwischendurch bei einem Wettbewerb teilzunehmen.
Ich denke, das ist heute noch der Fall. Denn auch heute gründen sich noch Showgruppen und noch heute machen Leute bei Showgruppen mit. Und das ist immer noch, würde ich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, eine Stufe über dem Cosplay an Möglichkeiten, weil man wirklich eine Bühne 1-2 Stunden lang zur Verfügung hat, um eine eigene große Geschichte zu erzählen, ein komplett eigenes Projekt aufzubauen im Cosplay. Und das ist einfach im Rahmen eines Wettbewerbs nicht möglich. Du bekommst auch ein Forum. Ich meine, wenn man dann die großen Auftritte hat wie Animagic oder Konichi, dir schauen ein paar tausend Leute zu. Das ist schon eine einmalige Erfahrung. Wo hat man solche Möglichkeiten sonst?
Weil ich es gerade angesprochen habe, Wettbewerbe, das habe ich immer so verstanden, dass das eine eher deutsche Geschichte ist. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also ich habe immer gehört, dass es im Ausland, also vor allem mal in Japan, sowas wie Wettbewerbe in dem Sinne gar nicht gibt.
Also in der japanischen Cosplay-Szene kenne ich mich recht wenig aus. Allerdings weiß ich, dass es, ich habe jetzt letzte Woche gerade diese neue Folge von Heroes of Cosplay geschaut und die sind einfach nur über die Bühne gelaufen. Die haben ihr Kostüm präsentiert, sind über die Bühne gelaufen und es gab am Ende 3000 Euro zu gewinnen.
Also ja, das ist eben der Unterschied, würde ich mal sagen. Wirklich der große. Also nicht, dass es keine Wettbewerbe gibt, aber es gibt nicht dieses wie hier, dass die Leute was vorbereiten und irgendwas irgendeine Show dann aufziehen, also quasi, wo es den Leuten nicht nur wichtig ist, ihr Kostüm kurz zu präsentieren, sondern die auch noch irgendwas damit machen wollen. Also viele tun sich da ja auch wirklich explizit Geschichten um den Charakter ausdenken und denen ist das genauso wichtig, quasi ihr Stück da auf die Bühne zu bringen und wenn es 2 Minuten ist. Ja. Und in Japan ist es eben eher, dass es nur um dieses Kostüm geht und dann läuft man einmal rüber, dann machen alle Fotos. Und dann war es das wieder.
Ich denke auch, dass durch diese ganze Wettbewerbsgeschichte wie das World Cosplay Summit oder das ECG, dass sich da auch ganz weltweit mehr Professionalität in den Wettbewerben zusammengesammelt hat. Dass die Leute sagen, hey, wir haben da 2 Minuten zum Auftreten, wir brauchen eine geile Performance, wir brauchen geile Requisiten, eventuell sogar nochmal ein Video, was im Hintergrund läuft, dass sich da die Leute mehr anstrengen, dass die auch dadurch, dass von jedem Land immer jemand teilnimmt, sich auch die Wettbewerbe mehr anschauen und dass da die Leute mehr Anreiz haben. Also ich glaube, selbst so eine Japan-Reise zu gewinnen, ist jetzt, glaube ich, nicht so der große Anreiz, weil das Geld, was manche Cosplayer in ihre Kostüme stecken, da könnten sie 3-mal nach Japan für fliegen. Aber ich glaube, es geht auch eher einfach um deinen Charakter cool auf einer Bühne darzustellen, was viele reizt.
Ja, also vor allem diese internationalen Wettbewerbe, die du jetzt angesprochen hast, oder Deutsche Cosplay-Meisterschaft und so, das ist ja jetzt für uns schon fast in der Gegenwart erst entstanden. Ne?
Stimmt.
Also wir reden ja über so die ganz alte Zeit und da gab es eben wirklich nur auf jeder Convention einen großen Cosplay-Wettbewerb.
Und da waren die Plätze begrenzt.
Genau.
Alle haben sich drum gebettelt.
Der war sehr begrenzt und du warst sehr froh. Und dann hat, glaube ich, auch einer auf Twitter geschrieben damals so, da warst du total heilfroh, wenn du eine VHS-Kassette und zwei Mangas als zweiten Platz auf deine Magic bekommen hast. Sehr schön, ja.
Also ich weiß nicht, das war also am Anfang. Ich finde, da gab es schon so eine Entwicklung. Als erstes war, als du da 2001 auf eine Con gegangen bist und Kostüme anhattest, da war man noch nicht so viele. Also da hat man sich auch wirklich zusammengetan. Also ich erinnere mich noch, da hast du einfach den Nächstbesten angesprochen, hast getratscht und warst gut Freund. Ja? Du hast auch mit dem Kontakt gehalten, wenn der zur nächsten Con gegangen ist. Und damals war das eigentlich relativ einfach, sage ich mal, an dem Cosplay-Wettbewerb teilzunehmen, weil es gab ja nur so viele Cosplayer. Und ich weiß nicht, auf der Animagic oder so hatten wir dann Startnummer 35. Also es war wirklich nicht wenig. Ja, es waren, da hatten dann so süße kleine Pappschilder gekriegt, hat man gekriegt, ne? Dann durfte man da auf die Bühne. Das war schon sehr lustig. Ich weiß nicht, ob wirklich der so überlaufen war damals schon.
Der war von Anfang an schon sehr überlaufen.
Aber wenn man sich da rechtzeitig angemeldet hatte, dann hat es geklappt.
Dann ging das.
Ja. Genau. Aber irgendwann war ja dann wieder die Wende, wo auf einmal die Leute eher gesagt haben, dass sie interessieren sich gar nicht mehr für diese Wettbewerbe. Also ich habe das schon deutlich in der Szene wahrgenommen, dass als erstes die also immer höher wurden, also die Leute, die daran teilnehmen wollten, und auf einmal, jetzt sinkt es ja wieder ab. Jetzt sind ja eher die Cosplayer draußen und machen Fotoshootings und sowas, als dass sie wirklich an. Also ich rede jetzt von den regulären Cosplay-Wettbewerben, nicht von so.
Ich denke, den Zusammenhang kann ich auch so herstellen. Also ich weiß auch, lange Jahre hat man einfach keine Fotoshootings gemacht. Die Fotos, die man von seinem Kostüm hatte, die hat man so auf der Con gemacht, beziehungsweise die wurden von anderen gemacht und dann konnte man sich
also vielleicht. Also das Wort gab es gar nicht, Shooting.
Shootings,
also das war was für Supermodels.
Genau.
Und das hat damals nie jemand.
Dass man das irgendwie gewollt hätte.
Da war man froh, dass nebenbei jemand ein paar Fotos gemacht hat.
Ja. Ich hatte mein erstes Cosplay-Shooting 2005 und damals weiß ich, dass ich so ziemlich eine von den allerersten war. Es war völlig unüblich, dass man sowas gemacht hat. Wir haben das einfach gemacht, weil wir da aus irgendeinem Grund Lust drauf hatten und ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Aber dann plötzlich hat man gemerkt, dann hat man ja doch mehr von seinem Cosplay, wenn man schöne Fotos davon hat. Und ich denke, dadurch, dass dann plötzlich aufkam, oh, ich kann mich in der richtigen Umgebung schön darstellen und dann habe ich Fotos, die halten viel länger als mein Auftritt auf einem Wettbewerb und jemand filmt vielleicht mit seiner Kamera mit. Und ich glaube, dadurch kam das auch, dass die Leute sich erstmal auf was anderes verlegt haben, um dann wieder zu was anderem zurückzufinden wie den Wettbewerben. Dass man beides machen kann. Aber Wettbewerbe waren zu dem Zeitpunkt eben schon alt und Shootings waren neu. Naja, das Neue ist immer ganz interessant.
Und jetzt diese ganzen internationalen und großen Wettbewerbe wie das DCM, die sind ja auch wieder gut besucht mittlerweile.
Ja, also von den Besuchern auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, da gab es nie das, also ich habe noch nie erlebt, dass auf einer Convention der Cosplay-Wettbewerb nicht voll besetzt gewesen wäre an Zuschauern im großen Saal. Aber die Teilnehmerzahl ist quasi, hat einfach abgenommen, ne?
Das würde ich auch mit darauf zurückführen, dass es eine Zeit lang die Gründung von sehr, sehr vielen Showgruppen gab. Denn es gibt ja immer so und so viele Leute, die gerne auf einer Bühne stehen, die gerne ein Forum haben, die gerne was zeigen. Und dann gibt es Leute, die schauen lieber zu. Und wenn man eben zu diesem Zeitpunkt sehr viele Leute hat, die sich in Gruppen zusammenfinden und dann vielleicht nicht mehr die Zeit oder die Lust auf Wettbewerbe haben, dann kann es natürlich sein, dass da die Zahl runtergeht. Ich habe die deutsche Cosplay-Szene immer erlebt aus der Hinsicht von Shows. Und wir sind ja auch ganz einzigartig da in Deutschland, indem es bei uns sowas gibt wie Showgruppen. Das gibt es ja nirgendwo sonst auf der Welt, das muss man mal sagen. Und dadurch, dass die Showgruppen bei uns da waren, bevor Cosplay wirklich da war, dadurch kam natürlich auch ein ganz großer Emphasis, würde ich sagen, auf Show zustande. Dadurch wird auch in den Cosplay-Wettbewerben viel Show gebracht. Ich kenne die ersten Cosplay-Wettbewerbe und auf der Animagic 2000 haben sich die Leute beim Cosplay-Wettbewerb hingestellt und gesagt, hallo, ich bin der Kaji aus Evangelion, haben sich dreimal umgedreht und das war's.
Und wenn einer einen guten Witz gemacht hat, war er schon der Star.
Und dann hat man schon gemerkt, dass Show eben ganz gut ankommt und die Auftritte vom TNS waren gut besucht und es wird den Leuten aufgefallen sein, dass man da was machen kann in die Richtung.
Ich muss gerade an ShibiShibiXX
denken. Ja, ich auch.
Das war ein Wahnsinnsbeispiel für Show und was da möglich ist. Ja. Und ich meine, die haben sich auch verkleidet, auch wenn es Verkleiden auf Verarschen-Niveau war. Es war trotzdem sowas. Die haben ihre Röckchen angehabt und ihre Perücken aufgehabt. Und da war
Pegasus lag.
Ja, und da war Show verbunden mit Cosplay. Und ich glaube, das ist was in der deutschen Convention-Szene ganz, ganz tief an der Wurzel drinsteckt.
Wobei ja eigentlich das Play in Cosplay ja eigentlich genau das heißt, oder?
Eigentlich schon, ja. Es ist das Play, das man wirklich vor allen ausleben kann und eben nicht einfach nur im RPG oder zu Hause, oder man sich für sich mal wieder Charakter fühlen kann.
Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges in Deutschland, dass es nicht nur, also nicht ausschließlich einfach nur darum geht, wie du jetzt aussiehst und ob das Kostüm cool ist, sondern wirklich grundlegend in der, die meisten identifizieren sich, glaube ich, einfach mit dem Charakter. Bei Sailor Moon wirst du jetzt auch nicht die cosplayen, die du jetzt am coolsten findest, vom Aussehen her, und denkst dir, ja, cool, grün ist ja voll hier mein Ding, sondern du wirst halt auch die nehmen, die dir vom Charakter her am meisten einfach zu sagen.
Ja, das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft eigentlich. Wenn man jetzt als Kind sich an Fasching als Indianer verkleidet, weil man Indianer toll findet, da steckt eigentlich schon dasselbe an der Wurzel mit drin, dass ich das mal sein will. Und ich glaube, das ist einfach das, was auch hinterm Cosplay steckt.
Ist es immer noch so? Also ich habe ja schon den Eindruck, früher hat man eben, wie du sagst, sich die Charaktere rausgesucht, die einem zumindest irgendwie grundsätzlich sympathisch waren, natürlich vielleicht auch noch ein interessantes Kostüm hatten, aber inzwischen habe ich schon den Eindruck, dass man ja dann doch zumindest auch versucht, was Besonderes zu Cosplay, nicht das, was alle machen, irgendwas zum ersten Mal zu machen.
Ich glaube, das mixt sich gut. Es gibt immer noch die Leute, die Kostüme machen von Charakteren, die ihnen am Herzen liegen. Und es gibt immer die Leute, die sich Sachen aussuchen, die unglaublich viel Aufmerksamkeit erregen, wo die Fotografen hinrennen, wo sie einen tollen Auftritt zu machen können oder wo sie die Erste sind, der das Kostüm hat. Die gab es damals schon, die wird es auch heute noch geben. Also gibt es heute auch. Also ich habe da einfach so, was ich mitkriege von den Leuten, ist eine gute Mischung.
Ja, das hat sicher auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Jemand, der mit dem Cosplay anfängt, wird niemals sagen, ich mache jetzt was, was noch nie da war, sondern ich mache das jetzt einfach mal, weil ich diese Serie und diesen Charakter so liebe und da habe ich jetzt Lust drauf. Und dann kommt die Entwicklung und man sagt, ja, jetzt habe ich schon ein, zwei Sachen gemacht, jetzt suche ich eine Herausforderung und dann kommt sowas. Und ich glaube dadurch, ich weiß nicht, wenn es ein deutschen Klischee gibt, dann, dass wir ja ein leistungsfähiges Völkchen sind, und ich denke, dass das irgendwie auch ein bisschen vielleicht mit drinsteckt, dass man doch gucken will, was kann man denn noch machen und wie kann man denn die Grenzen noch ein klein bisschen ziehen und schauen, was man Neues machen kann.
Ich denke auch, es ist auch wirklich, also was heißt in den letzten Jahren, das ist schon immer länger her, aber egal, einfach auch viel kreativer geworden. Also früher gab es, da hast du Sailor Moon gecosplayt, dann hast du Sailor Moon gecosplayt, ja. Und in der Zwischenzeit gibt's ja unglaublich viele Sachen, wo die Leute auch gar keine Vorlage mehr haben, sondern sich selber was ausdenken, Pokémon cosplayen, sich selber da was zu entwerfen, wo sie denken, das würde halt gut als menschliche Form passen. Oder auch ganz surreale Sachen, irgendwelche Geister, Jahreszeiten, Feen. Ich glaube, dieser künstlerische Ausdruck ist auch viel mehr geworden als früher, wo es wirklich nur darum ging, irgendwelche Charaktere zu cosplayen.
Ja, und die Grenzen sind auch vermischt worden. Also heute ist es auch üblich, aus Serien oder aus Filmen sich Vorlagen zu suchen. Wenn ich daran denke, als ich auf irgendeiner Animagic mal sagen würde, oh, ich würde gern Harry Potter dort anziehen, da wurde mir gesagt, ja, tu's nicht. Das ist eine Anime-Con, da kannst du doch nicht mit einem Harry Potter-Kostüm auftauchen.
Heute seit wann ist das ungefähr? Kann man da vielleicht, ist 2010 vielleicht auch gar nicht so schlecht von der Abgrenzung her? Weil das ist ja so ungefähr, als jetzt, also wie gesagt, schlechtes Gedächtnis, aber würde ich jetzt sagen, als so der Naruto-Boom nachgelassen hatte.
Ja,
würde ich auch sagen. Weil es gab ja, eben am Anfang gab es Sailor Moon, dann irgendwann, was kam dann als nächstes? Dann Yu-Gi-Oh! Dann alle Yu-Gi-Oh! Dann haben irgendwann alle...
Oh, da gab es nur noch Yu-Gi-Oh!
Dann haben alle Kingdom Hearts gecosplayt noch. Und ja, genau, und dann irgendwann Naruto und so weiter.
Ja,
vielleicht noch ein paar kleinere Phasen
dazwischen. Große Trends, die man festmachen kann, ist auf jeden Fall Naruto. Ich glaube, es ist der größte, den die Anime-Szene nach Sailor Moon hatte. Dann Bleach war ein recht großer Trend und Kingdom Hearts war dann von Videospielen definitiv der größte Trend. Aber nach dem großen Kingdom Hearts Trend kam eigentlich so eine Differenzierung, in der sich das ein bisschen aufgelöst hat und auch die ganz großen kreativen Ideen eigentlich erst richtig aufgekommen sind. Die gab es vorher nicht so. Auch die Möglichkeiten waren nicht so da, das muss man auch sagen. Diese ganz großen Sachen, die heute gemacht werden, die konnten damals einfach nicht so gemacht werden. Es gab die Materialien nicht, es gab auch keine Verfügbarkeit.
Und ja, Materialien da, vielleicht können wir da später nochmal kurz drüber reden, aber vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass das mit reinspielt, weil man ja eben am Anfang, wir hatten es ja, eher für zwei Sachen gecosplayt hat, nämlich entweder auf einer Con rumzulaufen oder mal zwei Minuten auf einer Bühne zu stehen. Und jetzt cosplayst du zumindest unter anderem oder für viele im Wesentlichen für Fotos. Und ich denke mal, da sind dann erstmal achtest du auf andere Sachen und sind auch ganz andere Kostüme möglich, beziehungsweise werden dann erst interessant, oder?
Auf jeden Fall. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Es ist auch ein ganz anderer Sinn von Ästhetik und ein ganz anderer Sinn von Ausdruck. Wenn man auf der Bühne ist, dann geht es ums Darstellen. Kostüme müssen sich auch ans Darstellen anpassen. Und im Endeffekt, was dann zählt, ist der Gesamteindruck. Dieser ganze Mensch muss stimmen. Auf einem Foto muss der ästhetische Eindruck stimmen. Und da kann man viel tricksen. Da müssen aber auch ganz andere Dinge gegeben sein, die auf einer Bühne keine große Rolle spielen. Und das sind zwei Herausforderungen an einen Cosplayer. Und natürlich gibt es die einen Sachen, die dem einen mehr gefallen und dem anderen weniger. Und es gibt bestimmt auch Leute, die finden beides super. Aber man muss zwei unterschiedliche Skills dafür haben.
Ja, genau. Und wegen den Fotos, da ist jetzt die Frage, was ist Ursache und Wirkung? Also wir hatten natürlich... Es kam ja dann auf, dass überhaupt erstmal Menschen Digitalkameras hatten. Ja, das war ja auch erst, ich sage jetzt mal, da waren die Besten so 2001. Das waren dann schon die technischen Vorreiter. Und dass jetzt so die normalen Con-Besucher wirklich teilweise auch sehr gute Kameras hatten, das ist ja, würde ich jetzt behaupten, auch erst so 8 Jahre her.
Ja, das war halt so, früher hat man auf der Con einfach Schnappschüsse gemacht. Genau. Da hat man seinen Lieblingscharakter gesehen und gesagt, boah, muss ich ein Foto machen. Bis hin hast du ein Foto gemacht. Hast ihn am besten noch angesprochen, können wir ein Foto zusammen machen. Und das passiert heute, finde ich, nur noch ganz, ganz selten. Also ich werde auf Cons eigentlich kaum noch angesprochen, von wegen kann ich mal ein Foto von dir machen. Was wahrscheinlich auch an meiner Cosplay-Wahl zum Teil liegt, weil ich eher unbekanntere Sachen mache. Aber es wird halt einfach weniger so Schnappschüsse gemacht. Es ist halt eher so, es geht zu den Shootings. Du triffst dich mit deinen Freunden auf der Con und dann suchst du dir einen Ort, wo du Fotos machst, die zu deinem Charakter, zu deiner Serie passen. Und
aber was ich auch trotzdem noch feststellen kann, ist, wenn man dieselbe Serie cosplayt, dann, also ich habe beobachtet das schon oft, dass dann fremde Menschen aufeinander zugehen, hey cool, wir haben dieselbe Serie, lass doch mal schnell ein Foto machen.
Aber dann beobachte ich auch die Leute, die sagen, hey, die hat dasselbe Kostüm wie ich, die ist kacke.
Ja,
die
das
auch. Ich glaube, das war auch ein Thema auch damals an dem Tag in Twitter. Früher hat man sich noch gefreut, wenn jemand das gleiche quasi gecosplayt hat. Und heutzutage, ja gut, du bist da vielleicht
eine andere Generation. Eine Geschichte der Umstände. Denn damals war es so, wenn du jemanden gefunden hast, der die gleiche Serie mochte wie du, das war sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Die Internetverbreitung war eben einfach noch nicht so. Es gab keine so große Szene wie heute. Ist ganz klar, wir waren viel weniger Leute. Und wenn du jemanden gefunden hast, mit dem du dich austauschen kannst, das war wie Weihnachten. Natürlich hat man sich gefreut. Heute ist es eigentlich ganz einfach, jemanden zu finden, der dasselbe mag wie du. Gerade bei Serien, die viele Leute cosplayen, für die sich viele interessieren. Ich bin ganz sicher, wenn jemand eine Serie für sich neu entdeckt hat und dann feststellt, oh, der erste, zweite, dritte, den ich treffe, der das auch mag, mit dem kann ich mich super unterhalten. Aber wenn es dann der 100. ist, dann ist es nicht mehr so interessant. Und dann kommt auch eher der Konkurrenzgedanke auf. Und ich glaub, Konkurrenzgedanke gehört zum Leben mit dazu.
Natürlich, aber ich glaube trotzdem, dass dieses Gezicke, was ja da ist, ja, leider halt dann wieder so negativ auffällt einfach, dass man schnell quasi die positiven Beispiele übersieht, dass es halt auch wirklich anders klappt und auch noch
es geht auch anders,
anders alle Fälle. Eben genau anders gelebt wird und man halt dann nur noch dieses Gezicke sieht, wenn halt jemand da steht und sieht, oh, schau mal, wie sieht die denn aus? Da ist die Nadja voll schief.
Also ich habe mir angewöhnt, wenn ich heute Leute sehe, die Sachen cosplayen, die ich richtig toll finde, also aus Serien, die ich gerne schaue, dann gehe ich hin und sage, hey, toll, dass du jetzt die und die cosplayst. Und das, ich merke einfach, die Leute freuen sich darüber, weil ich selber kriege so ein Feedback relativ selten auf Cons und deswegen habe ich mir angewöhnt, ich mache das einfach und die Leute freuen sich und das freut mich dann auch.
Das ist schön, du bringst Freundschaft
in die
Szene. Das ist auch eine super Einstellung. Ich denke, dass das viele auch einfach nicht so können. Wenn dann der Konkurrenzgedanke da ist und man muss ja auch sagen, die Szene wird größer, ist in den letzten Jahren größer geworden. Die Plattformen bleiben aber die gleichen. Es sind viele Cons wieder ausgestorben. Es gibt nicht allzu viele. Wenige Cons werden von sehr vielen Leuten besucht. Und Animax ist eine Plattform, auf der sich unglaublich viele Menschen bewegen. Und Animax ist nun einfach einmal die deutsche Plattform, auch wenn es um Cosplay geht. Und Aufmerksamkeit ist etwas, was sich da jeder wünscht. Aber nur wenige können sie bekommen, in dem Maße, wie das eben möglich ist. Aber viele wetteifern eben da um den einen Platz. Und dadurch, dass eben immer mehr Leute an diesem Wetteifer teilnehmen, wird es immer schwieriger, diese Plätze zu bekommen. Und dadurch, dass man auch selber nur bedingt Einfluss darauf hat, glaube ich, ist da ganz viel Frustration mit im Spiel. Man sieht einfach, gerade durch den internationalen Vergleich, was man als Cosplayer sozusagen erreichen kann. Eine Cosplay-Karriere, da geht's immer nur um Aufmerksamkeit, weil es nicht um Geld gehen kann. Die Messbarkeit ist dann immer in Klicks und Kommentaren und was weiß ich alles und die Bekanntheit. Und Es ist halt einfach ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb auf der Bühne und ein Wettbewerb auf dem Boden, eine Con.
Das war ja auch ein immer wiederkehrendes Motiv dann im Tag in Twitter, dass jetzt alle so sich gegenseitig hassen und das früher alles total lieb und nett war, wo ich mich dann auch gefragt habe, war es denn wirklich so? Oder also nein, da, das wäre jetzt, glaube ich, ein typischer Fall, wo man sich dann nur noch ans Gute erinnert.
Man also, muss auch sagen, jeder hat ja seine eigenen Anfänge und weiß bei den Anfängen noch nicht so genau, wie er die Szene einschätzen soll, kennt die ganzen Probleme noch nicht, sondern sieht erstmal nur das große Glitzern, das ja immer noch vorhanden ist, wo man lange dabei ist. Und man kennt eben auch die Schattenseiten dann und man kennt die blöden Leute, die mit denen man einfach mal Stress hat. Und vielleicht denken viele Leute einfach sehr an diese Sachen, nachdem sie ihnen später auffallen und denken, die gab's vorher nicht. Aber natürlich gab's, die haben sie nur nicht gesehen.
Oder nicht sehen wollen. Also passt schon.
Ja, in 10 Jahren kommt uns das heute auch total harmonisch vor.
Ach, du meinst, es wird noch schlimmer so?
Ja, da gibt's dann halt andere Sachen, ja, die dann wahnsinnig dramatisch sind oder irgendwas. Weiß man ja nicht. Dann shoppt man halt so das Bild gleich hin oder sowas. Ja, das gab's ja auch in der Cosplay-Szene. Also ich kann mich noch erinnern, war das nicht bei euch sogar mit, oh Gott, die haben uns den Tanzmarkt nachgemacht, die haben auch einen Stuhl da drin verwendet oder so einen Müll, ne? Also wo man dann wirklich ständig von Kopieren gesprochen hat.
Showgruppen haben sich gegenseitig nachgeahmt, was ja auch kein Wunder ist, denn letztendlich von irgendjemandem muss man lernen und wenn wenige Leute da sind zum Lernen, dann lernst du halt die gleichen Sachen. Und das ist beim Cosplay ja genauso. Man lernt von anderen und dann ist natürlich der Weg zum Kopieren ist dann ganz nah.
Ja, aber es waren halt auch so stumpfsinnige Sachen einfach, wo man sich denkt, da ist ein Foto von dem Charakter, da liegt jetzt X Charakter auf dem Schoß drauf, weil halt die 2 liiert sind in der Serie. Dann kommt der Nächste und faucht den an und sagt, oh, du hast die Idee von mir geklaut, das ist genau so ein Foto, habe ich gemacht mit denselben Charakteren, kannst du nichts Eigenes machen, dann denke ich mir, Leute, also es ist jetzt nicht so unrealistisch, dass man einfach diese Pose macht, ohne das Foto gesehen zu haben. Also das Gezicke gab es zum Beispiel auch früher schon.
Ja, das gab es schon immer.
Also, aber es hat halt, wie man sieht, einfach in der Erinnerung sind halt die lustigen Sachen hängen geblieben und nicht das, wo man mal Stress hatte mit irgendjemandem. Ja. Was ja auch immer nur kurz war und nicht irgendwie jahrzehntelanger Streit und Twist, ja.
Ich glaube auch so grundlegende Probleme, wenn die in der Anime-Szene so groß wären, dann würde diese Szene nicht überleben. Es ist im Endeffekt was, was sich aus einer inneren Dynamik heraus entwickelt und das ist eine positive, auf jeden Fall, weil man will nicht an was weiterarbeiten, was einen eigentlich nur auf die Nerven geht.
Wie ist denn die Geschichte, wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen, bezüglich der Cosplay-Fotografiererei? Also wir hatten vorher das soweit, am Anfang hat jeder so seine private Kamera oder dann später so eine kleine Digi-Knipse dabei gehabt und man hat lustige Fotos gemacht. Und könnt ihr irgendwie da erinnern, an das also sozusagen, wer waren so die ersten Leute oder wann kam das so auf? Also hey,
Toni 007,
wir machen jetzt mal Cosplay-Fotos explizit und vielleicht sogar außerhalb einer Con, weil das weiß ich auch noch, das war dann auch nochmal eine extra Geschichte. Dass man sich auf einer Convention irgendwo, zum Beispiel auf eine Kirche gestellt hat, ist eines, aber dass man sich dann, was weiß ich, hier in München irgendwo eine schöne Ecke begibt und Cosplay-Fotos macht.
Ja, außerhalb einer Con, das kam erst so ungefähr 6 Jahre später, 7 Jahre später vielleicht sogar. Das hat ganz, ganz lange gedauert. Vorher waren Fotografen auf einer Con aktiv. Da ist klar, da kann man den Toni nennen, der war eigentlich von Anfang an dabei. Später dann der Sai. Er hatte schon sehr professionelles Equipment, aber es gab halt wenige Fotografen, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dadurch, dass eben ihre Fotos allein schon durch ihre Ausstattung einiges an Qualität über den anderen waren, ganz sicher. Und dadurch, dass sich das Cosplay entwickelt hat, hat sich natürlich auch die Fotografie entwickelt. Es hat bestimmt viel damit zu tun, dass man gesehen hat, was in anderen Ländern gemacht wird. Da war die Shooting-Kultur sicher schon weiterentwickelt als bei uns, wobei ich das jetzt nur vermuten kann. Ich nehme an, irgendwo müssen die Einflüsse herkommen. Und Modefotografie hat sehr viel mit Cosplay-Fotografie zu tun. Man kann unglaublich viel von den Fotografen darüber lernen, wie man auch Cosplay inszenieren kann. Und es gibt ja eigentlich so gesehen aus der Sicht eines Fotografen auch keinen Unterschied. Und wenn jemand sich für die Technik interessiert, dann ist es natürlich ganz klar, dass sobald mal einer anfängt, auch viele andere auf die Idee kommen, hey, das könnte man doch machen, das ist ja unglaublich spannend. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger und großer Teil des Cosplays, weil die Verbreitung von Cosplay ohne Fotografen völlig unmöglich ist. Und ein gutes Cosplay-Foto hängt, würde ich sagen, zu allermindestens 50-60% vom Fotografen ab. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich weiß nicht, wir hatten ja auf Animex dann zwar, also lange Zeit gar keine Fotosektion, dann gab es eine, dann aber eine ganze Zeit, glaube ich, ohne jede Kommentare, irgendwas, Voting, sonst was.
Das mit dem Eintragen kam auch erst später hinzu.
Genau, und dass man sich auf Fotos eintragen kann und dass man dann auch noch ein Cosplay definieren kann, das man auf dem Foto anhat und so weiter.
Das heißt ja auch jetzt auf Animex noch Convention-Fotos. Das kommt ja von damals eigentlich.
Genau, das stimmt eigentlich genau richtig. Ja, ja.
Also ich weiß, wir haben so 2005, 2006 angefangen, bei uns im Norden so kleine Cosplay-Fotoshooting-Treffens zu organisieren. Da sind wir dann zum Beispiel nach Schwerin gefahren und haben uns mit kleinen, hässlichen Digicams Fotos gemacht. Und das hat Spaß gemacht. Und die Leute haben komisch geguckt, wie sie heute auch noch immer komisch gucken. Aber wir haben uns damals schon für kleine Shootings verabredet, weil so oft konnten wir auch nicht auf Cons damals. Das war von uns aus nicht so einfach.
Ich möchte an der Stelle mal einen Aufruf starten. Aus der Zeit, bevor es Digicams gibt, gibt es fast gar keine Fotos, sage ich jetzt mal so. Also es gibt natürlich ein paar, aber wenn jemand sowas noch zu Hause hat, und vielleicht seid ihr auch zu faul, die zu scannen, weil die musste man ja noch scannen, um sie online zu stellen. Wäre total toll, wenn ihr euch motiviert fühlt, weil das sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen, die die Fanszene ausmachen. Und also ich glaube, würde nicht nur mir gefallen, wenn man ein bisschen ältere History noch irgendwo online hätte. Also sei es jetzt Cosplay-Fotos oder eben auch Convention-Fotos, weil wer weiß schon, wie die Animagic 99 ausgeschaut hat.
Ihr könnt sie auch gerne hierher schicken, ans Animex-Büro in München, dann tut der Tobi euch die eins.
Ich scanne alle Bilder, die kommen, genau. Das wette ich.
Und stellt die Fotoalben
vorbei. Ich scanne die alle.
Ich habe auch noch von 2000 bis 2003.
Ich muss auch mal schauen. Ich hatte auch eine, meine Mama hat mir die gekauft.
Also falls jetzt doch so viele kommen, dass es wirklich ein Problem wird, dann bin ich trotzdem froh drum.
Die für unwahrscheinlich. Ich glaube, von ganz damals sind nicht mehr so viele Leute mit dabei.
Eben, genau.
Das stimmt schon. Das ist wirklich schade, wo ich mir auch denke, heute hat man so eine Flut von Fotos. Aber ich habe auch das Gefühl, es geht auch zurück, weil ich mache tatsächlich inzwischen Zeit wieder, fange ich an, irgendwelche lustigen Selfie-Fotos mit dem Handy mit Freunden zu machen, weil ich mir denke, ich habe aus den letzten Jahren, also von vor 10 Jahren, von vor 5 Jahren, habe ich eine Flut von Fotos mit Freunden, mit Zeug, von irgendwas, ja, aber von den letzten 5 Jahren oder so habe ich überhaupt gar keine Fotos von, jetzt nicht unbedingt Cosplay, sondern halt einfach, wo wir irgendeinen Schmarrn zusammen machen, ja.
Ja, also nicht Cosplay-Fotos. Das ist schon ein
Convention-Fotos.
Ja, genau, aber da gibt es zu wenige, finde ich.
Die gab es früher aber auch schon quasi. Da hast du ja teilweise auch Cosplay angehabt, das ist ja jetzt nicht das Thema.
Hat man irgendwann aufgehört, so Fotos zu machen, einfach weil bei Animex Fotos beim Essen, Fotos beim Fahren, alle raussortiert wurden, ja.
Ja, man muss es ja nicht nur für Animex machen, man kann es ja auch für sich persönlich selber machen. Ja. Und ich glaube, das machen viele auch nicht mehr, wobei das natürlich eine ganz, ganz...
Naja gut, ich denke mal, das ist dann auch wieder so eine Smartphone-Geschichte dann irgendwann geworden.
Ja. Aber Smartphones sind ja auch erst ganz kurz wirklich ein Thema.
Ja.
Und davor denke ich auch, man hat wenig auf Cons einfach nur rumfotografiert. Also ich weiß noch ganz am Anfang, da war wirklich alles eine Sensation. Da war die Fanart-Wand auf der Animagic 2000, die hat jeder fotografiert,
was
so interessant war. Und jetzt würde doch keiner mehr einfach nur so die Stände fotografieren.
Das stimmt nicht. Am Infostand, es gibt wirklich Leute, die herkommen. Da haben wir so ein Bettlaken, wo Leute so mit Edding so Anime-Gesichter drauf gemalt haben. Da kommen Leute her und fotografieren die.
Ohne Dann nehme ich alles zurück.
Ja, ist doch schön, wenn es auch solche Leute noch gibt.
Ja, das sind wieder die Neu-Con-Besucher.
Eben, das sind die Leute, die zum ersten Mal auf einer Con sind, die sind total begeistert. Für die ist das total neu. Dieselbe Decke liegt seit 4 Jahren da drauf. Also, die freuen sich trotzdem drüber.
Wie schaut denn das aus? Habe ich auch noch in Erinnerung bei den Tweets. Früher waren alle, die Photoshop benutzt haben, das ganz böse. Inzwischen ist es ja nicht mehr so.
Hat sich, glaube ich, niemand Photoshop benutzt.
Ja.
Das muss man ganz klar
sagen. Also,
Photoshop war nicht
verfügbar. Nee, also Photoshop oder ähnliches. Auf jeden Fall, falls jemand die Frechheit besessen hat, sein Bild aufzuhübschen, indem man da elektronisch herumdoktert.
Das ist ganz klar nicht wahr. Ja. Das muss man so sagen. Schon in Paint wurden Bilder bearbeitet und hochgeladen. Das war natürlich ein super Witz, weil man kann sehr gut erkennen, ob da was gemacht wurde, wie es mit Paint da sonst was.
Naja, die Frage ist ja nicht, ob es jemand gemacht hat, sondern wie gut es angekommen ist.
Es geht ja darum, ob man versucht, damit darzustellen, da wäre etwas so, wie es nicht wirklich ist. Und das ist natürlich der Sinn von Fotobearbeitungsprogrammen wie Photoshop, und die sind aus der jüngsten Zeit erst. Aber dass Menschen ihre Bilder editiert haben, verbessert haben, mit dem frühesten Weichzeichner, der verfügbar war, da schon drüber gegangen ist, das ist schon immer so gewesen. Und ich denke, es gibt Leute, die finden es gut, es gibt Leute, die finden es schlecht. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, dass es eine Zeit gab, in der die Auffassung irgendwie anders gewesen wäre oder generell vorhanden. Denn mit der geringen Verbreitung von Photoshop und ähnlichen Programmen hat auch niemand darüber gesprochen. Das war eigentlich nicht wirklich ein Thema. Erst nachdem viele Leute das zur Verfügung haben und auch international man sich von den Cosplayern sehr viel abschauen kann, denn in anderen Ländern wird viel mehr Photoshop verwendet als in Deutschland. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sich da jemand so großartig drüber aufregt. Das ist halt eine persönliche Sache, ob man jetzt seine Fotos extra bearbeiten möchte oder nicht. Aber nachdem man in jeder Hinsicht versucht, Sachen besser zu machen, ist natürlich auch die digitale Nachbearbeitung ein Thema, mit dem man Cosplays besser machen kann. Und wo Menschen wichtig ist, dass die Handarbeit stimmt, dass jede Naht genau gerade ist, da ist natürlich Photoshop, wenn damit Cosplays verändert werden, vielleicht ein Ärgernis, weil man sich denkt, ich gebe mir so viel Mühe und der editiert das einfach hin. Aber ich denke, im Endeffekt geht es dabei um Hautverbesserungen, geht es dabei um Bildverbesserungen oder auch einfach Veränderungen, die an Menschen nicht möglich sind. Denn wenn man jetzt direkt nur ein Bild darstellen will, wo man zum Beispiel jetzt Meerhexe Ursula aus Ariel ist und man will ein Schiff in die Tiefsee reißen, ja, das wird wahrscheinlich im Cosplay nicht möglich sein, aber man kann ein großartiges Cosplay-Bild damit machen. Und das ist halt einfach Ansichtssache, ob man das gut findet.
Ja, ich glaube, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen daher, weil es eben zwei verschiedene Sachen sind. Ob ja, du ein Cosplay dokumentarisch irgendwie darstellst, wie ist das genäht, wie schaut das genau aus, oder ob du wirklich, sag ich mal, den Gesamteindruck von so einem Bild haben willst.
Und ja, das sind einfach da hast zwei du völlig Sachen, recht, ja. Und das wird häufig vermischt. Und genau. Ich glaube, da ruht diese Schwierigkeit.
Ich glaube aber auch, als das quasi ein bisschen mehr üblich wurde, dass die Sachen, die Bilder nachbearbeitet wurden, weil davor war einfach die Technik nicht da, da hatte daheim niemand Photoshop, weil es das noch nicht gab oder noch nicht erschwinglich war, weil das halt nur für professionelle Ebene gedacht war. Und als das so anfing und dann doch viele benutzt haben, und ich glaube auch viele benutzt haben, die es eben nicht konnten, da gab es auch schon eine Weile wirklich so Leute, übershoppt doch eure Fotos nicht, weil es eben nicht nur für sowas wie, ich hält jetzt unter den Augen auf, weil ich habe da Augenringe, ne, was für mich meines Erachtens keine Fotomanipulation ist, ja, wenn du halt einfach deine Augenringe wegmachst, ja, schon auch krasse Sachen, wo halt sehr viel, wo man halt schon stark gesehen hat, dass
ja, wo die Leute einfach überhaupt keine Haut mehr hatten und einfach nur
richtig
geleuchtet haben im
Gesicht. Und ich glaube,
also manchmal wurde es halt einfach übertrieben. Ja,
da gingen die Meinungen ganz schön auseinander in der Szene. Also wie die Kochi sagt, ne, da hatte ein Teil fand das gut, einer halt nicht, ne, und da gab es auch ziemlich viel Gezicke, glaube ich, eine Weile. Aber es ist besser geworden, habe ich auch den Eindruck.
Ich denke auch dadurch, dass sich Photoshop einfach sehr etabliert hat und man auch sieht, dass das einfach
ja, und ich glaube, es ist vielleicht auch deshalb besser geworden, weil das Bewusstsein kam ja dann erst auf, dass der Fotograf, also der das Bild macht, wie auch immer, ein ganz wichtiger Teil dabei ist und nicht nur so einer, der auf den Auslöser drückt.
Ja, und das war ganz lange kein Thema.
Ja, genau.
Eben heute diskutieren wir ja darüber, dass man Cosplay-Fotografen für Cosplay-Shootings bezahlt. Und das machen mittlerweile auch viele. Das war ja früher überhaupt nicht dran zu denken.
Ja, das hat so 2009 angefangen, dass es ein, zwei Fotografen gab, die das in Betracht gezogen haben. Und anstatt, dass man das halt als eine persönliche Entscheidung jedem Model-Cosplayer selbst überlässt, ob er für seine Shootings bezahlen möchte oder nicht, wurde da natürlich eine große Diskussion draus. Aber es ist im Endeffekt auch dabei geblieben, dass das nicht sehr viele Fotografen machen und dass das auch Fotografen machen, die eben auch eine andere Herangehensweise daran haben, die nicht so unbedingt sagen, Cosplay-Fotografie ist mein Hobby, sondern ich mache auch andere Sachen. Ich möchte mich vielleicht auch etablieren als Fotograf und ich brauche das einfach. Man muss ja sagen, das ist auch für den Fotografen ganz schön finanzieller Aufwand. Nicht nur das Cosplay für den Cosplayer, sondern auch das Equipment und die Fahrten und was weiß ich alles. Allein was ein Batteriesatz für einen externen Blitz jedes Mal wieder kostet und der ist nach einer halben Stunde leer. Also da sind schon Kosten. Muss man klar sagen. Irgendjemand muss die tragen.
Ja, ich denke mal, das kommt einfach daher, weil man halt so in der Fanszene so alles so, ich sage jetzt mal ehrenamtlich machen will und jeder noch das irgendwie drin hat. Aber das ist ja jetzt auch nicht der einzige Bereich, wo Leute dann reinspielen, die das eigentlich nebenher beruflich machen und dann sich auch überlegen, Moment mal, wieso mache ich es da für Geld und da nicht? Und eigentlich ist das doch das Gleiche. Und ja, genau. Also das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Das
professionalisiert sich heutzutage einfach alles mehr. Weil ich meine, es bieten ja auch mittlerweile Cosplayer Commissions an, die stylen Perücken gegen Geld für andere oder nähen Kostüme für Geld für andere. das war früher noch nicht so. Also mein erstes Kostüm hat eine professionelle Schneiderin genäht, weil ich ja nicht selber nähen konnte. Da habe ich ja auch Geld für bezahlt.
Ja, ist aber dann auch irgendwie logisch, weil wenn du dann ein guter Cosplayer bist, bist du eine professionelle Schneiderin. Warum solltest du dann dafür jetzt wieder kein Geld kriegen? Also das ist halt das Problem, denke ich mal. Wie ist das eigentlich, weil du auch das Ausland erwähnst? Ich habe jetzt den Eindruck, ohne mich jetzt da richtig auszukennen, dass es im Ausland wesentlich mehr in Anführungszeichen Profi-Cosplayerinnen gibt.
Das dürfte etwas damit zu tun haben, wie die deutsche Cosplay-Szene, ganz spezifisch die Conventions, an Cosplayer herangeht. Denn auch da sind wir in Deutschland auf einem einzigartigen Posten und das ist meiner Meinung nach ein ärmerer als die anderen. Denn bei uns sind Cosplayer nicht Teil des Convention-Programms in Hinsicht auf Ehrengäste. Es gibt in fast jedem Land Cosplayer, die als Parade-Cosplayer, Vorzeige-Cosplayer, sonst was, die sich irgendwie einen Namen gemacht haben und dann auf Conventions eingeladen werden, Vorträge halten, Workshops halten, für Shootings zur Verfügung stehen, und in Deutschland gibt es das nicht. Und ich denke, allein dadurch setzt sich das Ausland dann natürlich ab, denn wenn man so eine Kultur hat, dann hat man auch einen Nachschub von solchen Leuten. Man hat ein Bewusstsein dafür, dass die existieren. Die sind fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche auf Conventions. Wir haben die Showgruppen und andere Länder haben eben die Cosplayer. Und ich denke, da hat Deutschland noch ganz viel Nachholbedarf, weil im Endeffekt das in der Cosplay-Szene eine Sache ist, die eine große Rolle spielt. Es gibt überall Idols, gibt es natürlich auch in der Cosplay-Szene. An diesen Leuten besteht Interesse. Und ich denke, da können Conventions noch einiges machen. Und dann wird sich da auch was in der Szene nochmal weiter verändern, was auch momentan bei uns schon im Gange ist, aber eben nicht besonders groß.
Also ich würde mich jetzt als Con-Orga nicht rantrauen, Einzelleute rauszugreifen, so nach dem Motto, du bist toll genug, dich stelle ich jetzt als Idol dar.
Ich glaube, das ist auch, weil bei uns mehr darüber nachgedacht wird, ob das ein Problem sein könnte oder nicht, gerade deswegen, weil wir das bisher nicht hatten. Mhm. Es müsste eine Con geben, die das aus der Taufe hebt, und ich bin ganz sicher, dass Cosplayer, die dann dort im Programm auftreten würden, als eingeladene Ehrengäste, auch vor Schwierigkeiten stehen würden. Das ist immer so, wenn man etwas Neues etabliert. Aber es ist nun einmal so, dass es bei uns einfach anders läuft. Wir sind eine kleine Insel, die ihre Sachen für sich selbst entwickelt hat auf dieser Hinsicht.
Ich denke halt auch, dass das durchaus das so schon gibt, ja, also dass halt Cosplayer halten ja auf Conventions ganz oft irgendwelche Workshops, aber das wird eben nicht so gefeatured wie in anderen Ländern. Da stehen die dann im Programmheft und sagen, die Cosplayerin. Ja,
das ist der große Unterschied.
Genau.
Das ist eben nicht, ich lade XY ein, sondern jemand hält einen Perückenworkshop, jemand hält einen Fotografieworkshop und nicht dieser Mensch hält einen Workshop, der dann zufälligerweise um Perücken oder Fotografie geht.
Genau,
und ich glaube, dass halt wirklich diese Programme sich sehr unterscheiden. Ja, ich beschäftige mich ja relativ viel damit, ja. Und ich gucke mir dann auch immer die Programme auch von ausländischen Cons an, weil ich mir denke, was kann man denn noch machen hier in Deutschland und überhaupt. Und dann habe ich mich letztens durch diese Con da in San Diego, wo war die?
Comic-Con in San Diego.
Durchgeklickt, und ich habe nicht mal einen Zeitplan gefunden, und da stand nur Panel. Ich so, gibt es da eigentlich noch irgendwas anderes, was ich machen kann?
Das kennt man ja auch vielleicht jetzt aus dem Science-Fiction-Fandom. Da ist es ja völlig normal, dass Conventions aus Panels bestehen. Aber da ist es ja auch klar, dass Schauspieler eine ganz große Rolle spielen und auch spielen müssen.
Da hat der Martin auch von seiner Minecraft-Veranstaltung erzählt, wo ich auch gedacht habe, die ist so komplett anders als eine andere Anime-Convention. Ja, das ähnelt viel mehr diesem ausländischen Format. Ich weiß, man kann eigentlich gar nicht sagen, warum bei uns so die Entwicklung echt anders war. Das waren einfach die Leute.
Ja, ich denke auch, die Anime-Szene in Deutschland besteht aus Leuten, die sehr viel mitarbeiten, wo sich sehr viele Leute einbringen für Veranstaltungen. Und bei einem Panel gibt es halt nun mal einen, der aktiv ist. Und dann gibt es sehr viele Zuschauer. Und wir haben viel mehr Workshops, wir haben viel mehr Fanmade-Sachen. Und da sind einfach viel, viel mehr Leute, direkt aktive Leute, weniger passiv.
Vor allem, die machen das ja auch alles ehrenamtlich, ja. Kriegen teilweise ihre Fahrtkosten bezahlt, wenn es hochkommt, ne, Materialkosten, okay, ja, das meistens schon, würde ich sagen, aber da kriegt ja nicht mal unbedingt jeder seine Fahrtkosten, sondern da kriegen vielleicht noch anteilige Erstattung oder vielleicht gar keine, und die kriegen die Eintrittskarte und das war's. Also die machen das tatsächlich nur, weil sie ihr Wissen weitergeben wollen und weil sie ja auch selber noch Spaß an der Veranstaltung haben und dann halt die Veranstaltung auch noch wahrnehmen, ja, als Bonus dafür.
Dass dieser Punkt Wissen weitergeben, das ist ja auch der Grund, warum ganz viele andere Cosplayer im Internet ihre Tutorials hochladen. Die machen Videos, die machen Fotos von ihren Arbeitsschritten, wie sie eine Perücke stylen. Sie teilen ihr Wissen mit anderen. Und das macht halt auch einfacher, Sachen kennenzulernen und neue Techniken auszuprobieren.
Gut, da wären wir ja schon wieder eher beim Thema, weil jetzt waren wir gerade Richtung Con-Organisation. es stimmt schon, also sowas gab es ja früher auch nicht. Also so Wissen teilen in dem Sinne Also vielleicht, ich kann mich nicht mal an Cosplay-Workshops erinnern, an Conventions.
Doch, doch.
Die okay. gab's von also gut, dann gab's die schon. Aber natürlich ja. gab's kein Facebook, es gab kein YouTube, kein gar nichts. Und Animax gab's zwar Fotos, aber es war nicht vorgesehen, dass sich Leute da gegenseitig was beibringen, es sei denn im Forum. Ja, das hat bestimmt auch damals schon funktioniert soweit. Aber
ja, der Cosplay-Zirkel, der ist
genau, ja oder der berühmte gefragt. Zirkel, ja, genau.
Also ich glaube, sowas gab's halt schon immer. Über Freunde. Natürlich hat man sich gegenseitig geholfen. Das hat ja den Reiz an dem Hobby ausgemacht. Man hat das ja nie alleine gemacht. Man hat sich immer getroffen. Und immer alleine. Außer man hat irgendwo in einem kleinen Dorf im Norden gewohnt.
Ja. Ich war auf einem kleinen Dorf. Ja. Da ist der nächste Bahnhof 20 Kilometer weit weg. Da
aber kommt du hattest zufällig doch vorbei. Bestimmt auch Freunde, mit denen du dann telefoniert hast und gesagt hast, sag mal, wie hast du denn hier diesen Matrosenkragen genäht? Ja, ich krieg die Streifen nicht hin oder sowas. Das hat man ja schon immer gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass man jetzt einfach mehr Social-Media-Sachen hat, worüber Kanäle hat, worüber man das teilen kann, hat sich das natürlich wirklich verbreitet.
Ja, früher war ja auch immer so, nur das Wissen so weit, wie deine Bekannten, deine Freunde sich auch auskannten. Und wenn alle irgendwie gerade angefangen haben und gerade mal so einen Faltenrock genäht haben, dann kannst du auch nur das so weit lernen von denen. Aber wenn du ja sagst, du willst jetzt anfangen, irgendwie eine blinkende Cosplay-Waffe zu basteln, dann gebe ich heute Google Cosplay Waffe LEDs oder sowas ein und krieg super viele Tutorials und guck mir an, ah, der hat so gemacht, der hat so gemacht, ach, und der hat's wieder mal ganz anders gemacht. Und also du hast halt auch irgendwie mehr Möglichkeiten, dir Informationen zusammenzusammeln und zu gucken, wie mache ich das, dir das Beste quasi rauszusuchen.
Gab's denn vor diesen Social-Media-Austausch-Geschichten schon irgendwas in die Richtung?
Also ich Zeitschriften
gab es, glaube ich, Versuche mal.
Ganz oder? Oft so Tutorials hochgeladen wurden.
Ach so, ja,
und
gut.
Und bei
ja.
LiveJournal damals noch gab es auch immer so Cosplay-Communities, wo Leute auch sowas hochgeladen
haben. Ja, wobei das natürlich, ja, aber auch erst ab einem bestimmten so Jahr 2005, 2006. Genau, das ist jetzt, ja.
Ja, davor war das eigentlich genau. nicht möglich, nachdem es nicht wirklich Social Media gab. Es gab vielleicht das Forum auf Animax, da war man damals auch noch viel aktiver, aber das ging halt alles nur über Text.
Dieses und Cosplay-Magazin damals, wie hieß
das? Cosplay-Magazin. Das war das ja. Man sieht, also.
Ja, es gab doch irgendeine Zeitschrift, zumindest sonderausgabemäßig.
Ja, genau.
Die, aber ich weiß nicht, wann Paula das war.
Vorne drauf. Ich weiß aber nicht, wie das heißt.
War das damals noch die Koneko? Die hat sich ja dann nochmal in Deutschland versucht. Ja.
Nee, das war doch nicht die Koneko. Nee,
weil das war nur ein allgemeines Anime-Magazin.
Koneko war genau eben mit Anime.
Also was
aber die hatte eben so auch Cosplay-Features. Also da gab es eine Doppelseite
über Cosplay-Interviews, da wollte immer jeder rein.
Ja, aber wenn man jetzt mal darauf zurückkommt, davor gab es nur die Möglichkeit, sich auszutauschen über Freunde. Das war auf jeden Fall so. Man musste ein Netzwerk aufbauen, wenn man Sachen nicht konnte. Und ansonsten hat man viel mehr Familie und Bekannte akquiriert. Da hat der Großvater gut mit der Säge umgehen können, dann hat er halt die Waffe gemacht. Und dann hat halt die Oma gut genäht, dann hat sie einem das beigebracht. Und dann hat man unter den Freunden untereinander getauscht. Ich habe schon mal ein Cosplay genäht, ich habe noch kein Cosplay genäht. Komm, wir setzen uns mal einen Sonntag zusammen an die Nähmaschine und ich zeig dir, wie das geht. Also das war ganz klar direkte Vernetzung.
Da können wir vielleicht auch gleich nochmal zu diesen Materialien zu sprechen kommen, weil ja eine Sache auch war, wenn ich das mit dem Twitter richtig verstanden habe, wo kriegst du eigentlich ordentlichen Stoff her? Beziehungsweise waren die Ansprüche nicht so hoch, Stichwort Pannesamt, ne?
Pannesamt sah für die Verhältnisse damals super aus, denn der hat ja geglänzt und der war in allen Farben erhältlich.
Das war noch nie so wirklich die gute Idee, ehrlich
gesagt. Das war auch damals nur eine Notlösung, aber man hat sich gefreut, wenn man den Stoff in der richtigen Farbe hatte.
Also ja, jetzt das war's nämlich. Genau. Den gab's nämlich in jeder blöden
das Farbe. Das war der Punkt richtig. Und das ist auch heute noch so. Also man muss sagen, für die Außenstehenden, es gibt in München keinen Stoffladen. Es gibt nur den Karstadt mit der Stoffabteilung. Die hat sich größenmäßig nicht verändert, seitdem ich angefangen habe, 1999. Und es gab einfach nicht sehr viel Auswahl. Und heute kann man übers Internet bestellen, das war damals nicht möglich. Die Preise vom Karstadt sind ordentlich, da war Pannesamt natürlich auch recht günstig. So entstand wahrscheinlich irgendwann mal der Pannesamt-Boom. In anderen Städten wird es wahrscheinlich recht ähnlich gewesen sein, auch wenn die vielleicht nicht in Karstadt, sondern vielleicht mal einen anständigen Stoffladen hatten. Aber man musste halt nach der Verfügbarkeit gehen. Und da konnte man keine großen Ansprüche auch nur erlernen. Man ist noch gar nicht auf die Idee gekommen, weil man hatte halt, was da war und damit musstest du gut klarkommen. Und da waren schon tolle Sachen drin, mit dem bisschen, was man hatte, was die Leute schon improvisiert haben. Also was man auch alles machen kann, wenn man da Pappe in was reinsteckt. Das war schon super. Konnte man zwar nicht waschen, aber das war ja gar nicht der Anspruch der Sache. Hauptsache, es hat überhaupt 5 Minuten gehalten. Und Klebeband und Bastelsachen und
ja.
Stifte.
Ja, und überhaupt so Stäbe und Waffen waren Tacker. Ja auch aus Pappe, vielleicht Kleinigkeiten aus Fimo und Gips ganz gerne mal,
oder? Ja, und da baute man dann den Tokyo Tower um sich rum aus Pappmaché.
Das ging alles. Oder ein Sailor-Moon-Stab.
Ja. Mhm. Und ich weiß auch, eine kleine Anekdote nebenbei, dass du damals den pinken Schlauchstoff aus dem Karstadt verwendet hast. Wenn Menschen aus München erkennen den sofort. Das waren halt einfach, man kannte die Materialien, man hatte nicht so viel zur Verfügung. Also hattest du den perfekten Überblick.
Der war toll. Ich wollte immer einen pinken Bikini daraus nähen. Ich habe es nie getan.
Wie ist denn das jetzt, wenn man sich heutzutage mit sowas blicken lässt? Kann man das noch ernsthaft bringen? Auch als Anfängerin
also
oder
Anfänger?
Also
ich kann das immer noch ernsthaft bringen, aber ich glaube, ich halte auch nicht so viel von
ich sag jetzt mal als ambitionierte junge Cosplay.
Ich glaube, das machst du einmal, dann wirst du von mehreren Leuten darauf angesprochen, die sagen, hey, schau dir doch mal lieber den Baumwollstoff daneben an.
Und du siehst ja auch, wie die anderen rumlaufen.
Ja.
Ich glaube, aber so Schmarrnaktionen gibt es immer noch.
Wenn Schmarrn ist.
Ja, wenn Schmarrn ist, immer
ist. Ja, weil aber so Pannensamtkostüme gibt
es. Das muss man ja schon jetzt dazu sagen. Also damals, das war einfach, es gab nichts Besseres. Also man wusste auch nicht mal, dass es was Besseres gab. Oder zumindest hatte man nicht annähernd die Möglichkeit, dann irgendwas ranzukommen, ja.
Ja, es gab keine Vergleichbarkeit, außer das, was man selbst gemacht hat. Man war sich sein eigener Maßstab. Dadurch ging am Anfang auch sehr wenig voran, weil man eben von niemandem lernen konnte. Es gab niemanden, der es besser gemacht hat. Es gab kein Internet, also hat es dir keiner gezeigt. Du dachtest halt, ja, ist super so. Bis du mal jemand gesehen hast, der hat plötzlich was gemacht, das hat der andere vorher noch nicht gemacht. Eine ganz neue Idee. Und dann alle, ach, das ist möglich. Zum Beispiel 2005 zum ersten Mal farbige Kontaktlinsen. Haben wir damals noch beim Optiker gekauft für 30 Euro, die blauen haben gedeckt, die grünen nicht. eBay war da kein Thema. Kontaktlinsen kauft man beim Optiker. Und zum allerersten Mal hatte jemand die Augenfarbe des Charakters und alle, boah, alle sofort zum Optiker gerannt. Und so werden dann neue Ideen geboren. Aber es muss eben erstmal die Möglichkeit da sein.
Solange dann sie zum Optiker gerannt sind. Die sind ja dann noch nach irgendwelchen dubiosen Internetshops gerannt.
Ja, erst viel später. Ja,
okay. Erst später, ja, erst der Optiker. Denn bunte Kontaktlinsen hat man damals auch von eBay noch nicht bekommen.
Nee, gab es einfach noch nicht. Also es gab auch einfach keine Kontaktlinsen. Weil ich weiß, als ich angefangen habe, farbige Kontaktlinsen bestellen zu wollen, also beim Optiker, der hat gesagt, ja, für deine dunkelbraunen Augen, da gibt's keine. Also wir haben nur farbverstärkende Kontaktlinsen, aber keine farbverändernden Linsen. Und es war Terror. Also ja, da war ich richtig traurig.
Gab es ja auch keine farbigen mit Stärke. Also ja, es gab ja nur irgendwelche zum in die Augen rein batchen, aber
damals
bestimmt
hat man
nicht mit
die Kontaktlinsen
Stärke.
Angezogen und die farbigen drüber oder drunter.
Ganz ja, was auch Abenteuer. Nicht irgendwie gesund sein kann, ja. Das ist nicht empfehlenswert.
Also 2005 so Kontaktlinsen. Ja, wann kam so der Perückenboom? Weil das war wohl ja auch noch eine Geschichte, die jahrelang nicht wirklich verfügbar
mit
war.
Mit eBay und PayPal. Das waren zwei ganz wichtige Sachen, denn ich weiß noch, dass ich über eBay bestellt habe, bevor PayPal erfunden wurde. Eine Auslandsüberweisung über eine Bank zu machen, ist nahezu unmöglich. Kostet auch richtig viel Geld. Und dann kam PayPal und alles wurde leicht. Und dadurch wurde dann auch das Sortiment auf eBay viel, viel, viel größer. Und vorher konnte man Perücken unglaublich hässlich, total unnütz, hat man halt trotzdem benutzt, nur vom Karnevalsshop bekommen. Und plötzlich bekam man auf eBay Perücken, die viel günstiger waren, auch wenn sie noch viel, viel teurer waren als heute. Man hat immer so 60 Euro gezahlt. Und die waren auch qualitativ einfach super. Perückenstyling gab es damals ja auch noch nicht. Das kam auch erst 2005, 2006. Aber davor konnte man immerhin schon mal ganz gute Perücken kaufen. Und das hat Cosplay natürlich revolutioniert. Denn vorher hat man sich die Haare mit Faschingsspray bunt angesprüht. Oder wenn die kurz waren und man hatte lange, hat man sie hinten zusammengebunden und in den Kragen gesteckt.
Ja, oder man hat halt
oder
auch
man hatte
was
die Faschingsteile.
Gebastelt. Genau,
oder genau.
Also entweder gebastelt selber gebastelt.
Bei Yu-Gi-Oh! Oder so haben Leute sich Perücken genäht. Ja, oder aus Moosgummi oder sonst was.
Ging oder auch so für aus Dragon Schaumstoff, Ball Dragon Ball, Perücken ausschneiden. Oder die Lana hatte sich doch damals aus Wolle eine Sailor-Moon-Perücke geklebt. Das war ja ganz am Anfang.
Leute, die sich extra die Haare gefärbt haben. Da hat jemand, ich weiß, wir haben noch im Hotel jemanden die Haare blondiert.
Ja,
die hatte lange dunkelbraune Haare und hat sich einfach die Haare blondiert. Und es war schrecklich.
Das war ja, glaube ich, auch netter Tweet, so früher als Gelb noch als blond durchging.
Ja, denn Faschingsspray gibt es nur in Gelb und wenn du blond werden willst, dann musst du halt Gelb nehmen. Das war völlig klar. Aber bei Sailor Moon ja auch okay, da sind ja blonde Haare
gelb. Aber wenn du dunkelbraune Haare hast, wird dieses gelbe Faschingsspray grün.
Oh
nein.
Ja. Ja, das war ganz wunderbar. Ach, aber natürlich haben da schöne Perücken unglaublich viel verändert, weil wie viel besser man plötzlich aussieht, wenn man anständige Haare auf dem Kopf hat.
Ja, das vor ist allem, es gab ja auch wirklich nur so Hongkong-Geschichten. Also man hat ja dann immer aus dem Ausland mit unglaublich 6 Wochen Lieferzeit oder so bestellt. Das war dann üblich. Und da war man ja schon sehr glücklich drüber, dass man überhaupt quasi so viel Farbauswahl hatte.
Und heute kannst du ja quasi sagen, einen Tag vor der Con, ach, schauen wir mal bei MyCostumes, beim Cosplay-Shop vorbei. Die haben ja eh einen Stand auf der Con. Da kriege ich immer noch meine lange lila Perücke für das Cosplay am Sonntag. Also die Möglichkeiten, falls irgendwas von eBay aus Hongkong nicht innerhalb der Zeit ankommt, du hast einfach Möglichkeiten, auch noch schnell was anderes zu besorgen heute.
Ja, und du weißt auch, dass die Qualität stimmt, weil du hast ja auch wieder Bewertungen aus dem Internet, die du dir anschauen kannst.
Welche Shops? Es gibt auch noch andere Cosplay-Shops, die mittlerweile aus England liefern. Da hast du auch innerhalb von einer Woche deine farbige Cosplay-Perücke. Also die Möglichkeiten heute, super einfach.
Die nächste kleine Revolution war dann Warbler, oder? Kann man das so sagen?
Ich denke auch, dass Warbler jetzt das Material der Gegenwart ist. Das kam ja vor 2 Jahren oder sowas oder vor einem Jahr erst wirklich auf. Ich kann auch nicht genau sagen, wo es herkam.
Doch, ich weiß. Die Calzara, die hatte das gesponsert bekommen, glaube ich. Oder zumindest hat sie es gekauft von einem Shop. Und sie war so die erste größere Cosplayerin, die halt das verwendet hat für eine Rüstung. Und dann also, boah, was ist das und wo kriegt das her? Und dann hat sie es halt immer genannt und immer erzählt, wo sie es her hat. Und dann haben auch andere große Cosplayer, wie die Kamui, dann angefangen, das zu benutzen. Und es ist ja auch ein einfaches Material, was sie da benutzen kann. Du brauchst einen Heißluftföhn und dann kriegst du das hingeformt in jede Form, die du haben möchtest. Also
es gab schon großes Interesse an so einem Material, denn der Vorgänger war Hartschaum in den 2 Jahren davor. Hartschaum hat einen Haufen Nachteile. Man kann es auch durch Hitze verbiegen, aber es bricht sehr schnell, es ist viel dicker. Und wenn du es einmal in eine Form gebogen hast, dann wird es in dieser Form ziemlich wahrscheinlich bleiben oder auf jeden Fall hässlich werden. Und auch das mit dem Lackieren ist nicht so einfach. Aber viele Leute haben damit gearbeitet und haben schon gemerkt, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, abgesehen von Sachen, die man mit Stoff machen kann. Und da war der Weg für Warbler geebnet.
Der Baumarkt war ja eh so ein Quell von Materialien. Ja, ich glaube, jeder ist in den Baumarkt gelaufen.
Und jetzt wird man sowieso immer angeschaut, wo brauchst du das? Ah ja,
ja, beschreib mal dein Projekt. Ja, und dann, wenn man es tut, dann schauen wir einen sehr, sehr dumm an.
Tatsächlich hatte ich jemand gefragt. Ja. Mich zum Glück nie.
Ich bin wahrscheinlich immer zu verwirrt vor den ganzen Regalen. Kann ich dir helfen? Nein.
Wir hatten auch in der Vorbesprechung schon mal kurz angesprochen, wie ist denn die Entwicklung bezüglich Crossdressing? Ich weiß ja eben auf der vorhin angesprochenen New Moon, da war ja sozusagen, gut, da gab es erstmal nur Sailor Moon soweit, dann ist es jetzt natürlich nicht so schwer gewesen, dass sich da einige Jungs auch als Sailor-Krieger verkleidet hatten. Und jetzt hat es aber, glaube ich, Koji, du gemeint, dass das jetzt ein bisschen nachgelassen hat inzwischen.
Also ich denke, dass Jungs, die sich heute als weibliche Charaktere verkleiden, in der absoluten Minderzahl sind. Ich persönlich kenne 2. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie repräsentativ das ist, aber wenn man es mal damit vergleicht, wie viele Frauen sich als Männer verkleiden, dann kann man natürlich ganz klar ausmachen, wo da die Mehrheit liegt. Das war aber interessanterweise am Anfang andersrum. Muss man natürlich auch sagen, Sailor Moon hat sehr viele weibliche Charaktere, wenige männliche, und die männlichen Charaktere sind nicht so wahnsinnig attraktiv. Also man wollte jetzt ja nicht unbedingt Mamoru cosplayen. War ja jetzt nicht so cool. Aber natürlich für die Jungs, die sich verkleiden wollten, war da wenig Material an interessanten Charakteren, die man sein wollte. Entweder war man jemand, der böse war, oder du warst halt Mamoru, der niemand sein wollte.
Es gibt auf Animex, finde ich total interessant, ganze 2 Ritter des Mondlichts Cosplay. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Seit der Anime.
Ja, dazu muss man sagen, also dass sich Frauen als Männer verkleidet haben, gab es in den ersten 2 Jahren nicht, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, ich war sogar die Erste, die es gemacht hat. Und wenn es nicht so war, dann war ich auf jeden Fall mit einem bei den Ersten dabei. Und ich weiß noch, wie ich mir überlegt habe, wenn ich das jetzt mache, werde ich dann mit Tomaten beworfen oder nicht? Und da habe ich tatsächlich eine Weile überlegt, ob man das überhaupt bringen kann. Aber es blieb einem im Endeffekt nicht viel übrig, weil es war eine Bühnengeschichte. Ich wollte das auch unbedingt machen. Und dann habe ich es einfach mal gemacht und ich habe festgestellt, dass das ganz gut ankam. Aber ich war überrascht. Und für mich war das schon vorher ein Risiko. Und dann kam es eigentlich relativ schnell, dass Leute das gemacht haben, aber es blieb trotzdem noch in der Minderzahl. Es gab immer so ein paar Crossplayer, den Begriff kannte man auch noch lange nicht. Und die haben sich halt verkleidet. Dann gab es zum Beispiel Weißkreuz, das war ein größeres Cosplay-Thema nach einer Zeit.
Ich glaube, das ist bei den Showgruppen, ist das vor allem auch, weil ja auch einfach von Anbeginn immer mehr Mädchen da waren.
Auf jeden Fall, wir hatten einen Jungen auf der Bühne und da mussten natürlich die männlichen Rollen von Frauen gespielt werden. Und das ist eigentlich gar kein großes Thema, solange du auf einer Bühne stehst, weil wenn du auf der Bühne stehst, kannst du alles sein. Und wenn du dann runtergehst und es immer noch anhast, das war für mich zumindest dann immer nochmal eine andere Geschichte. Gehst du jetzt als Cosplayer tatsächlich als Mann auf eine Con und bist eine Frau? Das war dann doch gar kein Problem. Fanden Leute gut und irgendwann hat sich das völlig etabliert. Ich weiß nicht, wie sich das in anderen Ländern entwickelt hat, ob das da zeitlich eine Parallele gab, aber es ist ja dann völlig anerkannt geworden. Es ist heute, würde ich sagen, bestimmt ein Drittel, wenn nicht die Hälfte der Cosplay-Szene ist dadurch geprägt.
Ich glaube auch wirklich einfach, ich weiß nicht, ob man das wirklich so einfach beantworten kann, ob es früher mehr gab. Einfach, weil der größte Teil der Cosplayer besteht einfach aus Frauen. Das ist jetzt einfach eine statistische Erhebung. Es sind halt mehr weibliche Cosplayer als männliche. Da wurden schon viele Diskussionen drüber geführt. Da gibt es verschiedene Ansichten, warum und wieso. Und entsprechend können ja schon gar nicht so viele Männer Frauen cosplayen, weil es ja gar nicht so viele gibt.
Ja, dazu kommt natürlich das Geschlechterschema in Mangas, zumindest klassischerweise. Die Frauenrolle ist nicht wahnsinnig attraktiv, außer es geht jetzt um sowas wie in Sailor Moon, wo Frauen tatsächlich den aktiven Part übernehmen und die Welt alleine retten. Im Normalfall ist die Frau im klassischen japanischen Bild völlig hilflos, steht daneben und braucht jemanden, der sie rettet. Das ist als Rollenbild für einen westlichen Menschen unserer Zeit völlig unattraktiv. Man möchte so jemand nicht sein. Man bekommt beigebracht, dass solche Leute es im Leben nicht weit bringen. Und wieso sollte man sich so verkleiden wollen? Man möchte sich natürlich als der große Held verkleiden. Also ich habe als Kind schon immer gern Ritter gespielt. Ich war bestimmt nicht das einzige Mädchen. Und man möchte natürlich, wenn man sich verkleidet, dann jemand sein, der die Möglichkeit hat, etwas zu verändern, der einen interessanten Charakter hat. Und ein interessanter Charakter ist das nicht rumzuheulen. Und ich glaube, da hat es in vielen Bereichen sehr wenig damit zu tun, dass man sagt, ich fühle mich jetzt in meiner eigenen Lebenssituation nicht wohl, sondern vielmehr damit, dass ich mich in dieser Rolle ganz spezifisch ohne das Geschlecht, sondern nur in dieser Aktion innerhalb einer Geschichte viel wohler fühle.
Dazu muss man aber sagen, mittlerweile gibt es auch noch mehr Animes und Mangas mit starken Frauencharakteren.
Ja, früher also war das sicher noch ganz viel weniger.
Weniger, weil einfach mehr rüberkam. Und mittlerweile hast du gut Auswahl auch an tollen weiblichen Charakteren. Und ich denke auch, die Männer haben mehr Auswahl an mehr tollen männlichen Charakteren, die sie umsetzen möchten. Die jetzt nicht einfach irgendein hübscher, schmaler Bichone ist, den ein wirklich männlicher Mann noch einfach gar nicht schön umsetzen kann. Weil er
wahrscheinlich auch unattraktiv für ihn ist. Ja. Natürlich auch Geschichten, die von Frauen erzählt werden, von weiblichen Mangakas, die von Männern handeln, die nicht sehr viel mit echten Männern zu tun haben. Warum sollten Männer das cosplayen wollen?
Genau, es gab ja mal dazwischen diesen schonen Eye-Boom. Ja.
Eben, das ist für die meisten Männer völlig unattraktiv, außer vielleicht über den Weg, Frauen kennenzulernen, könnte man sich
ja oder vorstellen. Weil man kann ja auch, also ich glaube, das kam schon auch vor, wenn man der Freund von jemandem war und die gesagt hat, hey, du machst jetzt mal den.
Genau. Ja, das ist ganz häufig so gewesen, habe ich auch ganz häufig gehört.
Den brauchen wir noch, den musst du machen. Okay, also mit den Punkten sind wir soweit einigermaßen durch. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was ihr noch gerne erwähnen wolltet? Was man so... So. Also was natürlich ganz spannend wäre, wenn jetzt ihr Zuhörer oder du, vielleicht auch du, besonders du, irgendwas weißt, was wir jetzt noch vergessen haben oder was wir komplett verbockt haben oder falsch rübergebracht haben. Unter diesem Podcast ist ein schönes Kommentarfeld. Da bitte ich dann, diverse Rückmeldungen zu hinterlassen und gerne auch per Audiokommentar, weil dann haben wir nämlich den schönen Vorteil, wir könnten das bei der nächsten Folge wieder einspielen.
Ich weiß noch eine interessante Sache. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen in der Vorbereitung, nämlich, dass es eine Zeit lang in Deutschland den Trend der Visual Key Cosplayer gab. Und das kam so irgendwie im Jahr 2002 oder sowas auf und verschwand auch ganz plötzlich wieder so um 2005 ungefähr. Und die haben eben spezifisch japanische Bands gecosplayt. Die haben keine Anime-Zeichentrick-Charaktere gecosplayt, sondern eben echte Menschen. Und der Anspruch war dann natürlich ein völlig anderer, denn es ist eine andere Herausforderung, auszusehen wie jemand, der tatsächlich existiert. Das hat sich vielleicht heute ein bisschen fortgesetzt im Cosplay von Schauspielern, von Filmen und sowas, Realserien. Aber das war eine ganz, ganz große Geschichte. Dann plötzlich bestand die Hälfte der Conventions teilweise aus Visual Key Cosplayern und die andere Hälfte waren Anime Cosplayer. Und man konnte interessanterweise nur eines von beidem sein. Es gab da nahezu einen Krieg, man hat es damals so bezeichnet, der Krieg der Visus gegen die Cosplayer. Und eine Zeit lang sah es für mich sogar so aus, als würden die Cosplayer langsam verschwinden. Also die Anime Cosplayer. Und die Visual Cosplayer wurden immer mehr. Die hatten auch ihre Parade-Conventions, zum Beispiel auf der Bonenkai waren es immer wesentlich mehr Visual Key Cosplayer als auf der Animagic, wo es mehr Anime-Cosplayer gab. Aber ganz plötzlich verschwanden die. Und bis heute weiß ich nicht wirklich, warum. Es ist einfach so passiert. Aber es war ein riesiger Trend über Jahre hinweg, der heute nicht mehr existiert.
Das stimmt. Tatsächlich. Also es gibt natürlich immer noch vereinzelt genügend. So ist es nicht, dass das jetzt keiner mehr macht. Aber das war ja eine richtig viele. Ja, und die waren immer vertreten.
Ich denke einfach, das hängt sehr viel damit zusammen, wie halt momentan die japanische Musikszene ausschaut. Die wird halt einfach dominiert von Idols wie AKB. Und hier sind kleine süße Mädchen. Die werden auch gekostet in Deutschland.
Ja, das ja, man ich sehe die sehr häufig.
Ja, aber diese ganz großen Visual Cape Bands, wie es damals gab, die gibt es heute nicht mehr. Es gibt immer noch so ein paar Überreste, die aber auch noch Musik machen, aber die verkleiden sich auch nicht mehr so krass. Die stehen nicht mehr so auf dieses Androgyne, diese krassen Kostüme. Das ist nicht mehr so extrem in den Musikvideos.
Ja, also ich will jetzt hier keinen Japan-Musikexperten irgendwie die Meinung wegnehmen, aber ich glaube einfach, dass das in Japan auch nicht mehr so aktiv betrieben wird, Visual Kei. Also soweit ich weiß, war das ja, als es zu uns kam, schon im absteigenden Ast. Also man möge mich da gerne korrigieren, aber und irgendwann hast du dann vielleicht auch einfach alle Bands einmal quer durchgecosplayed. Weiß ich nicht.
So viele Relevante gab es ja in der Zeit auch nicht. Es gab halt große Trends, da gab es Dorian Gray und da gab es The Gazette. Und gut, ich war da nie voll dabei, deswegen kann ich jetzt auch sehr viel Müll reden. Aber ich glaube, es war doch einfach nicht so viel, was da zur Verfügung stand, was wirklich bekannt war.
Nee, also den Charakter des Visus, den glaube ich, gibt es gar nicht mehr, oder?
Ich glaube auch.
Ja, also
das
ich glaube,
war ja was sich auch ins Privatleben gezogen hat. Das war ja noch vor der Erfindung des Emo sozusagen.
Genau.
War das ein Mensch, der hatte Eigenschaften des Emos, war aber erwachsener, etwas radikaler, hat radikalere Frisuren gehabt und hat wesentlich mehr.
Ja, und war halt exotischer wegen Japan und so, der Visu.
Auf jeden Fall. Aber das war ein Menschenschlag. Die erkannte man an ihren Taschen mit den sehr, sehr, sehr vielen Pins drauf.
Und den Glöckchen.
Bildern von Bands. Ja, und den Glöckchen.
Das und war ganz den wichtig. Sicherheitsnadeln. Ja. Die waren auch ganz wichtig.
Und damals hat die Bravo auch hin und wieder mal über so ein paar Visual Kei-Bands berichtet. Und das fanden die alle ganz, ganz schrecklich. Die haben dann Leserbriefe geschrieben an das Magazin.
Ja, man durfte nicht darüber sprechen, nur sie
durften das. Ja, nur sie durften das wissen. Wie kann man sowas verbreiten? Das ist nur was für sie.
Ja gut, das ist wahrscheinlich
heute auch noch
so. Gern mal so bei Musiktrends, so. Also ich glaube, die Bild, zumindest irgendeine Regionalausgabe, hatte auch die verschiedenen aktuellen Jugendkulturen mal. Und da war auch der Visu als
schon sehr aufgeklärt.
Prototyp.
Mhm. Das ist aber schon auch sehr lange her, glaube ich. Da erinnere ich mich auch dran.
Ja, aber es war natürlich auch damals schon eine Mischung aus einerseits nur Cosplay und andererseits einfach Lifestyle und immer so anziehen. Ja. Und das hat sich aber immer vermischt gehabt, meiner Meinung nach.
Immer. Das war nicht einfach nur
verkleidet. Und für Außenstehende war es leider auch nicht auseinanderzuhalten.
Das ist ja auch bei der Gothic-Lolita-Szene so.
Genau.
Die wollen ja auch nicht mit Cosplayern in einen Topf reingeworfen werden, weil die tragen ihre Mode ja auch in Freizeit und für die ist es ja auch Mode und nicht verkleiden. Für uns ist es so, ich gehe nicht mit einem Naruto-Mantel in die Arbeit, weil es ist ein Kostüm, denke ich.
Wobei zumindest. Ich denke, dass es auch einige anders halten. Also ich sehe das auch gelegentlich, dass Leute tatsächlich in den Cosplays so rumlaufen, aber es ist einfach nicht das Übliche. Der Visual hat einen anderen Lebensentwurf als der Cosplayer, kann man so sagen. Wenn ich jetzt noch anmerken darf, was vielleicht ganz interessant wäre noch zu sagen ist, wenn wir beim Animex sind, welche Rolle der Animex vielleicht beigetragen hat zur Entwicklung der deutschen Cosplay-Szene. Weil dadurch, dass wir ja alle auf Animex aktiv sind und sich die Features auf Animex verändert haben, hat sich die Cosplay-Szene bestimmt auch ein bisschen mitverändert. Also dadurch, dass man früher eben nur Fotos hochgeladen hat, dann konnte man sich eintragen, dann konnte man Kostüme anlegen. Dann gab es schon eine Art von redaktioneller Auswahl auf der Hauptseite, die aber ständig gewechselt hat und da hat sich keiner großartig drum gekümmert.
Ja doch, es gab wirklich Leute, die sich beschwert haben, dass ihre Kostüme nicht redaktionell
ausgewählt waren. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon mitbekommen.
Also,
aber es war noch nicht so ein großes.
Also diese redaktionelle Auswahl, das war ja der Vorgänger der späteren, böses Wort, Freischaltung. Ja, da war ja die Grundidee einfach nur, und das war ja nicht ganz unberechtigt, dass man halt befürchtet hatten, die Leute laden da sonst was hoch und bezeichnen jetzt als Cosplay, ja. Einmal so eine rote Perücke auf, ja. Also musste man ja irgendwie.
Street Style.
Street Style, ja. Das heißt, man musste irgendwie was erfinden, wie man das zumindest grob nach irgendwelchen groben Richtlinien trennt zwischen Cosplay und nicht wirklich Cosplay.
Das Leben schwer gemacht.
Genau. Und da ging's los. Und das ist eigentlich immer noch so.
Ich weiß aber auch noch, als das abgeschafft wurde, es wurde auch tatsächlich abgeschafft, weil es da auch super viele Beschwerden drüber gab, über diese redaktionelle Auswahl, dass das Schmarrn ist und warum ist der ausgewählt und warum ist der nicht. Und dann gab es ja tatsächlich diese Freischaltregeln, die ja versucht, eigentlich der Versuch waren, es gerecht zu gestalten. Und dann gab es aber ungefähr genau denselben Aufschrei. Alles ist blöd. Ja. Das erinnere ich mich. Das war irgendwie kurz vor der Animagic oder sowas. Und auf der Animagic haben da alle drüber geredet. Da war die aber schon in Bonn. Ganz schlimm.
Ja, das kam relativ
spät. Haben alle geschimpft, raus. Ja.
Ja.
Aber ja, davor haben auch alle geschimpft.
Wie lange Leute schon cosplayen und ihre Cosplays irgendwie doch auch wichtig für sie waren. Und trotzdem, so lange gab es keine Möglichkeit, seine Cosplays auf Animex tatsächlich irgendwie darzustellen. War auch kein großes Problem, bis dann plötzlich die Möglichkeit da war. Und dann wurde es natürlich viel diskutiert.
Also ich glaube, was geht tatsächlich ja anscheinend auch,
ging mal ohne.
Einfach einzigartig ist dieses Eintragen. Weil man kann gepetzt werden, man kann sich eintragen, dann trägt sich derjenige auch ein, der mit auf dem Foto ist. Dadurch kann man leicht Leute finden, weil eben diese Eintragungen da sind. Ich glaube, das wurde früher auch noch viel, viel mehr genutzt. Also früher hat man sich ja direkt nach der Convention hingesetzt und hat angefangen.
Ja, und jede Hand, die auf dem Bild drauf
und
war, wurde eingetragen.
Und hat sich noch gefreut, dass man ein Foto gefunden hat, auf dem man abgebildet war, oder?
Und man hat ganz viele Leute gepetzt ständig.
Also das ist natürlich schon so eine Sache. Da weiß ich jetzt die Jahre nicht. Da würde jetzt der Kato sicher helfen. Aber da gab es bei uns relevant noch kein Facebook. Ja? Mhm. Also das gab es zwar als Portal, aber als Deutscher war man nicht bei Facebook. Da war es, wenn dann irgendwie, was gab es da?
Lokalisten
und StudiVZ. Ja. Und wer kennt wen noch? Aber
das war ja nicht wirklich was, wo man sich jetzt vernetzt.
Genau, da waren nie in Anführungszeichen alle Leute. Also deswegen hat damals Animex schon noch eine ganz andere Rolle gespielt, würde ich jetzt mal behaupten, um überhaupt sowas machen zu können. Ja? Und jetzt ist es halt so, dass du deine Fotos woanders präsentieren kannst und da sehen es vermutlich auch mehr, also zumindest international gesehen. Aber die Funktionen sind, denke ich mal, bei uns immer noch
recht einzigartig. Also wenn ich mal mit ausländischen Cosplayern rede und sage, ja, auf Animex, da laden ja alle ihre Fotos hoch nach der Con und da finde ich die dann auch, dann sind die immer ganz begeistert, dass wir sowas haben. Weil zum Beispiel die Franzosen, die haben sowas nicht. Die haben ihre Foren, wo die Fotografen dann ihre Fotos einen Link hinposten und dann wird sich da das zusammengesucht. Oder heute wird halt auch vieles auf Facebook hochgeladen, wo ja die Bilder auch nicht in so einer geilen Qualität dann hochgeladen werden. Oder auf Flickr laden viele auch hoch. Aber sowas Zentrales wie Animex hat kaum einer im Ausland.
Man lädt ja auf diesen Cosplay-Seiten quasi dann nicht so wie auf Animex, dass andere Leute die Bilder hochladen und du kannst dich eintragen. Und dann ist es auch dir zugeordnet, sondern da musst du halt dann selber eigene Bilder hochladen.
Selber sortieren und gucken, dass sich Leute finden.
Und die von Fotografen, die Fotografen, die Fotos von dir gemacht haben, die findest du natürlich nur, wenn du irgendwie eine Visitenkarte eingepackt hast. Deswegen kam das ja überhaupt mit diesen Cards, mit diesen Cosplay-Cards quasi nach Deutschland geschwappt, weil die in anderen Ländern ja viel, viel mehr Sinn ergeben.
Genau, also
aus dem Ausland. Ja, muss man sich häufig fragen, warum man das eigentlich macht, außer jemand hat halt wirklich einen externen Blog, weil auf Animex findest du ja jeden, das sind wir ja gewöhnt und das ist ja auch, passiert
tatsächlich. Die Leute sammeln die tatsächlich in Deutschland. Ich habe schon Leute gesehen, die sich so kleine Sammelkartenalben kaufen und dann ihre Cosplay-Karten
da. Aber dann geht es ja eigentlich eher um die Karten als tatsächlich um den Informationswert darauf.
Ja, das stimmt. Aber falls du wirklich mal doch einen ausländischen Fotografen auf einer deutschen Con antriffst, kannst du da auch die Sachen austauschen.
Aber das ist ja, die Conhorn-Einträge sind halt auch ein bisschen ausgestorben und so kann man halt
noch ein
bisschen
sammeln.
Und das ist ja wie mit den Con-Tickets, ja, sprich, die heben ja auch alle Leute auf und sind dann entsetzt, wenn dann irgendeine Con daherkommt und die möchte jetzt Bändchen machen, ja, das ist dann auch immer mega
oder die Tattoos Stress. Von der Animagic, die du auf der Hand hattest, oh, das war so
scheiße. Konntest du überhaupt nicht aufheben.
Ja, Tattoos waren so cool, ich habe da Leute, da war eine Riesenschlange, weil die so überfordert waren mit diesen Tattoos, ja. Da sind die irgendwann von Tickets abgewichen, weil die wollten das ja nicht mehr machen, dass die Tickets austauschen können. Riesenschlange um diesen Brunnen rum da in Koblenz. Und dann haben die vorne ein Tattoo gekriegt und dann waren die armen Helfer, haben nur noch die Tattoos rausgegeben und die Leute sollten sich selber draufkleben, weil die nicht mehr hinten dran gekommen sind. Dann standen da so vier Jungs mit so einer Nagelschere und haben dieses Tattoo in vier Stücke geschnitten, hat sich jeder ein Eck auf seine Hand geklebt, ein bisschen dran rumgerubbelt, dass fast nichts mehr da war, sind alle vier wieder hingegangen, haben gesagt, das ist abgegangen, kriege ich ein neues, alle vier ein neues gekriegt. Ne? Ich habe gesagt, um Gottes Willen,
ja, das war ja auch ein einmaliges Experiment.
Das war so lustig. Das war so lustig, ja.
Aber man darf auch Cosplay Heaven nicht vergessen. Also es war so eine der ersten Cosplay-Websites, wo man seine Cosplays hochladen konnte. Und ich weiß nur, dass es mich immer so geärgert hat, dass auf der Startseite von der Cosplay Heaven-Seite das nicht dein Cosplay-Foto zu sehen war, sondern ein Bild von dem Charakter, den du gecosplayt hast. Und wenn, ich habe dann immer gedacht, meine Sachen klicken immer kaum Leute an, weil sie keinen Bock haben, den Charakter zu sehen, weil sie den nicht kennen. Und hätten sie vielleicht das Foto gesehen, hätten sie vielleicht eher drauf
Das war, glaube ich, auch der große Fehler von Cosplay Heaven, ja. Das war einfach nicht wirklich gut ausgedacht. Aber eine Zeit lang waren trotzdem recht viele Leute da aktiv. Ja, weil also man hat einfach nach einer Plattform gesucht, auf der man seine Cosplays präsentieren kann. Trotzdem war es aber eigentlich immer nur so ein zweiter Account zu Animax. Auch wenn man auf Animax seine Cosplays nicht so gut darstellen konnte, weil Animax einfach die besseren Vernetzungsmöglichkeiten hatte.
Genau, also ich glaube, da hat Animax einfach, da war diese Möglichkeit, ein Cosplay an und für sich zu präsentieren, noch gar nicht da. Oder zumindest sehr gering.
Ja, das war halt nicht so schön quasi. Die waren halt da, aber nicht so wie Seiten natürlich, weil auf Animax gab es ganz viele Funktionen und nicht so wie auf Cosplay Heaven, wo es ja wirklich nur um dieses Cosplay ging. Ja, da war das natürlich dann schöner zum Anlegen und alles. Da war auch waren wirklich viele.
Da war echt viel
los. Das war auch eher an dieses Cosplay Lab, an diese amerikanische Seite angelehnt. Ja, und CosplayCon,
das war ja sehr ähnlich.
Auch sehr, sehr. Ich glaube, aber war Cosplay Lab nicht als erstes da? Oder liefen die parallel?
Ich glaube, die kamen zur selben Zeit.
Ja, also ich weiß, es war jeder auf Cosplay Lab, da kann ich mich auch erinnern. Und das ist jetzt ja auch total abgelöst worden. Also ich gucke da nicht mehr drauf. Cosplay.com
nutzen auch noch, also nicht mehr so viele aus Deutschland.
Dieses World Cosplay ist jetzt total am Kommen, wo ich ja nicht mal abstimmen kann, wenn ich keinen Account habe, was mich tierisch nervt. Ja, deswegen boykottiere ich das, weil ich das unmöglich finde. Habe ich versucht, mich über Twitter einzuloggen, weil
das eine Schaltfläche ist.
Ja, okay. Kato. Mann, okay, der Kato wollte sowas programmieren, dass man über Twitter und Facebook.
Also es gibt tatsächlich schon jetzt die Möglichkeit, dass man japanische Seiten nutzt, die international sind. Also ich meine, World Cosplay ist eine japanische Seite, ne? Glaube ich.
Ja, die ist von Cure.
Genau,
Cure halt Cosplay davor. Die internationale Seite für die.
Cure Cosplay wurde ja auch davor schon von internationalen Cosplayern genutzt, auch von vielen Deutschen. Ja, ich habe auch einen Account. Das hat man einfach mal gemacht, auch wenn man sich da nie wirklich jeden Tag rumgetrieben hätte. Weil ich muss auch sagen, für mich persönlich, ich bin zwar international sehr viel aktiv, aber meine Base ist Animax. Auch wenn mich da weit weniger Leute sehen werden und das für mich als Plattform in dem Sinne eigentlich nicht relevant sein müsste, aber es ist trotzdem, weiß nicht, mein Cosplay zu Hause.
Ja, ich glaube auch, wir deutschen Cosplayer haben uns auch alle ziemlich gesträubt, erst so eine Cosplay-Fanseite anzulegen. Das war, glaube ich, für viele deutsche Cosplayer auch so.
Du meinst
das
bei Facebook zum Beispiel?
Ja, bei Facebook so eine Fanseite. Das war für viele erstmal so eine Fanseite für mich. Voll komisch.
Ja, das hat sich aber dann auch, glaube ich, sehr schnell jetzt...
Ja, wenn man sieht, dass viele Leute das machen, dann fühlt man sich auch nicht mehr so unwohl.
Eben. Mussten erst mal ein paar anfangen und das durchziehen. Und bei der Kaisara zum Beispiel sieht man ja, mit was für einem Erfolg, oder der Kamui, die kommen ja international richtig super gut an und werden auch als Ehrengäste auf viele Cons eingeladen. Also es ist schon bemerkenswert. Also vielleicht sollte man mal mit denen sprechen, wie es auf internationalen Cons mit Cosplay ist.
Ja, kann man überlegen. Also auch sonst, wenn jetzt irgendjemand Input hat, wir können gerne noch öfter über Cosplay sprechen. Wir sollten vielleicht nur nicht jedes Mal über Cosplay sprechen, aber wir können noch gerne öfter über Cosplay sprechen. Was sind die aktuellen Trends? Also wir hatten eine Sache noch nicht angesprochen, Cosplay-Video. Das ist einfach so, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt History, aber auf jeden Fall aktuell, würde ich sagen, oder?
Also ich weiß, ich habe früher, also vor so 5 Jahren, so Cosplay-Musikvideos von amerikanischen Cons angeschaut. Und dann kam der Diesel und hat es auch in Deutschland
gemacht. Ja, genau. Also da könnte ich mir vorstellen, da wird es noch einige Leute geben, die sich denken, das kann ich auch.
Eben, also ich habe jetzt auf der letzten Animo unglaublich viele Leute mit Kameras, die sich um Leute rumlaufen, gesehen und fand es total bemerkenswert, dass da wirklich wieder Leute rumziehen und sagen, hey Cosplayer, ich will was machen, machst du mit? Und das ist quasi so wie damals noch die Fotografen, die rumgezogen sind, hey, ich will einen Cosplayer fotografieren und sich die Leute gesucht haben.
Wobei man sagen muss, dass es in Deutschland eigentlich auch schon eine längere Geschichte hat, nämlich mit Final Fantasy Real. Aber das hat sich ja nie etabliert. Ich meine, das ist ein Projekt, das gibt schon sehr lange.
Ja gut, aber das war natürlich auch ein anderes Konzept.
Ja, da wurden Cosplayer für einen Film im Endeffekt dann rangeholt. Da hat man ein gemeinsames Projekt gemacht und auch ein Video in die Richtung, wie man es heute macht, ist ähnlich.
Ja, aber Tokugo hat trotzdem immer Con-Videos gemacht, das stimmt.
Ja, aber er war dann wirklich lange Zeit der Einzige und es gab nicht wirklich nennenswert jemanden, der da noch weiter experimentiert hätte mit diesem Medium. Durchs Aufkommen von YouTube gibt es natürlich jetzt auch andere Möglichkeiten. Früher musste man das ja auch irgendwo online stellen und ohne YouTube wäre es ja sehr, sehr schwierig gewesen.
Ja, also das hat wahrscheinlich an mehr Sachen noch gehapert, überhaupt die Kapazität, sowas noch sinnvoll zu schneiden und einigermaßen gut aussehen zu lassen, etc.
Ich finde es aber trotzdem schade, dass es so wenig gibt. Ja, also wirklich Sachen, die ich mir angucke, sind die vom Diesel. Ja, die vom Edi, was halt.
Und den Max Kite sollte man noch erwähnen.
Ja, der. Den Max Kite auch noch, genau. Aber der arbeitet ja auch ganz oft mit dem Diesel zusammen. Und dieses Jahr haben die auch nicht so viel Cosplay-Zeugs gemacht, weil die halt DCM-Zeug gemacht haben. Was natürlich dann wiederum cool war. Also letztes Jahr haben die ja da, ich weiß nicht, ob ihr die DCM, das Finale auf der Frankfurter Buchmesse gesehen habt, da war ja dann letztes Jahr quasi ein Teaser von allen. Da hatten alle Teilnehmer, die halt vorher bei den Vorentscheiden ausgewählt worden hatten, so eine kurze Einblendung davor, die halt kurz was über sich erzählt haben. Und das haben die halt aufgenommen. Und das war halt schon sehr cool, weil man die Leute dann ein bisschen kennengelernt hat. Und das hat er halt immer gedreht, direkt nachdem die Vorentscheide rum waren. Und da war der gut beschäftigt. Oder ja, die zwei waren gut beschäftigt.
Wirklich gut beschäftigt. Also die hängen ja jetzt noch mit dem Schneiden der Con-Videos der letzten Cons hinterher. Ja. Also die haben viel zu tun in ihrer Freizeit.
Was wird sonst noch eurer Meinung nach jetzt noch boomen in nächster Zeit?
Also ich denke, so richtig diese Cosplay-Musikvideos werden noch richtig kommen. Also wo du halt wirklich so eine Geschichte erzählst, nicht einfach auf einer Con so ein paar Cosplayer-Foto filmst, sondern wirklich so eine Geschichte in einer Art von einem Musikvideo erzählen wirst. Also da gab es letztes Jahr ja schon bei der Konichi, bei dem Cosplay-Video-Wettbewerb ein paar Einsendungen, die sehr vielversprechend waren. Und ich denke, das wird noch viel mehr kommen heutzutage.
Also auch wieder so eine Art Showgruppen vielleicht.
Ja, kam auch aus der Showgruppenkultur raus, indem dann Showgruppen angefangen haben, Trailer zu machen, in denen sie erzählt haben von ihrem neuen Stück. Mhm. Und das ist eigentlich nahtlos übergegangen dann in Cosplay-Musikvideos. Es ist eigentlich genau die gleiche Darstellungsart, nur die Menschen, die es gemacht haben, sind andere geworden.
Und die Qualität ist heute einfach ein bisschen höher.
Auf jeden Fall. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Als wir den ersten Trailer gedreht haben, 2008, da musste man eine Kamera musste man ausleihen. Das hat sehr viel Geld gekostet und heute kann man einfach mit ganz anderen Möglichkeiten Videos herstellen und auch man kommt besser an die Materialien heran, die man einfach auch zum Editieren braucht. Es ist für Leute einfach mehr möglich. Vergleichbar mit Photoshop. Man hat mehr Arbeitsmöglichkeiten.
Gut, da würde ich sagen, jetzt belassen wir es dabei. Also wie schon erwähnt, müllt uns bitte zu mit Kommentaren und Anmerkungen, was wir alles falsch gemacht haben und falsch dargestellt haben und anderen Erinnerungen, sehr gerne. Genau, und dann sagen wir Tschüss. Ach so, vielleicht noch ein Gruß an die ganze, die das ausgelöst hat und warum auch dann dieser Podcast entstanden ist. Die Romy, die ich jetzt nicht kenne, aber Kumo, du kennst die,
glaube
ich.
Ja, das ist die Romy-chan 90 auf Twitter und es ist eine Freundin von mir, die mir erzählt hat, sie hat zum Beispiel wegen mir mit dem Cosplay angefangen, was ich damals total niedlich fand. Ja,
das ist nett.
Das wusste ich erst lange gar nicht und die hat auch Twitter diesen Hashtag Cosplay vor 2010 angestoßen. Freunde von ihr und auch ich haben das dann geteilt. Und je mehr es dann in den eigenen Timelines sich verbreitet hat, dieser Hashtag, umso mehr haben auch mitgemacht. Weil Cosplay vor 2010, da kann jeder was erzählen eigentlich.
Genau, das war so die Erinnerung an früher. Genau. Das war dann sehr nett. Also es ging den ganzen Tag munter auf und zu, auf und ab. Genau.
Dann bedanke ich mich natürlich noch herzlich bei unserem Ersatz Tobi, der so schön durchs Programm geleitet hat. Gerne wieder, ja. Du machst das sehr akkurat.
Mal gucken,
auf wie viel Elms ich dich später ansprechen kann und was du mir immer alles sagst, hoffnungsvoll Carpador, dass ich das überall einstreuen wird oder so ein Schmarrn, was ich natürlich überhaupt nicht mache, ja, niemals. Aber vielen Dank, ne? Und vielen Dank wieder mal an unsere Gäste. Es war sehr lustig mit euch und ihr hattet schön viel zu erzählen.
Danke, dass wir kommen durften.
Ja, danke für die Einladung und sehr gerne da.
Und gerne. Wir hören uns hoffnungsvoll wieder. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.